Folge 8 mit ganz, ganz viel Leidenschaft und viel Hass demontieren wir Independence Day 2, zerreißen ihn förmlich in der Luft. Ich möchte schon mal warnen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir spoilern natürlich fleißig. Wir decken jede Menge Fehler in der Logik auf, in der Handlung, in Taktik und Technik der Aliens, auch diesmal wieder. Am Ende der Folge gibt es dann auch noch ein paar lustige und auch spannende Infos über Roland Emmerich, den Regisseur, und zum Beispiel, wieso es eigentlich so teuer ist, solche Filme zu machen. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Kack- und Sachgeschichten. Ich sitze hier an einem wunderschönen dunkelbraunen Tisch und mit mir hier, wir sind in Stammbesetzung heute, sitzen Tobi.
Hallo.
Und Richard.
Hi.
Wir haben in der Folge heute ungewöhnlich viele Versprecher und Fehler versteckt.
Jetzt schon?
Es ist, ihr müsst wissen, es ist Sonntag. Wir nehmen hier gerade am Sonntag auf und wir haben gestern alkoholhaltige Getränke konsumiert. Vielleicht das ein oder andere zu viel.
Dürfen wir sagen, dass das jetzt schon der zweite Anlauf ist?
Ja, wir haben schon mal angefangen aufzunehmen und dann nach 5 Minuten gemerkt, dass ich das Mikro auf der Seite von Richard und Tobi nicht anhatte. Und großartig, großes Kino.
Ja, fängt traumhaft an.
Wir haben natürlich nur ein, zwei Bier zu viel getrunken, weil wir hart an den Themen für die Sendung, für euch gearbeitet haben, selbstverständlich.
Wir müssen ja den Stoff entwickeln und dafür brauchen wir Stoff.
Wir haben tatsächlich eine englische Woche. Das heißt, zwei, sagt man ja so im Fußball, wenn zwei Spiele in einer Woche gemacht werden.
Genau.
Kennt jeder. Wir hauen diese Woche gleich 2 Folgen raus. Nämlich in diesem Moment, in dem Sie das hier hören, Independence Day 2. Und Ende der Woche kommt unsere lang erwartete, mit begeisterten Erwartungen schon entgegengefieberte SpongeBob-Folge.
Wir haben so viel gut vorbereitet.
Es wird wirklich eine sehr spannende Folge, die wird cool. Und wir werden eine SpongeBob-Verlosung machen, worauf ich mich schon riesig freue. Wir haben etwas kurioses und sehr cooles Sammlerstück von SpongeBob ergattern können. Und das werden wir diese Woche verlosen an einen unserer Hörer. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr da drankommt, dann bleibt mal bei Facebook und Twitter dran. Wenn ihr uns dann noch nicht gefollowt habt, dann macht das sowieso. Da wird das nämlich in den nächsten Stunden schon online gehen.
Ich hab jetzt auch, das hatte ich euch geschickt, dieses Bild von den Pokémon-Dildos, was ich auch gefunden habe, ne? Fällt mir nur gerade ein.
So, willst du die auch verschenken?
Vielleicht. Ich finde die Idee also gerade
ganz gut. Du hast Pokémon-Dildos?
Nein, habe ich selber nicht, habe ich aber online gefunden. Da hat halt wirklich sich so ein Dildo-Fabrikant, hat sich halt von den Anfangs-Pokémon halt aus der ersten Generation, hier Bisasam,
also nicht so und Shiggy. Dass du den ordentlichen Onix reindrücken kannst?
Nee, das wäre
lustig. Oh Leute, ich kann nachts nicht mehr schlafen.
Das war wirklich lustig. Oder so die kleinen Sachen, so Mini-Raupi dann. Yeah. Weißt?
Warum? Ja, so ein Analplug-Raupi.
Genau. Leute. Oder da gibt's so in Tablettenform, weil Härtner und so, ne?
Ja. Oh, jetzt! Wir sind als explicit gerankt, aber
das geht zu weit
drauf. Haut raus.
Es gibt auch einen Jar Jar Binks Dildo.
Den will keiner.
Ich weiß, den möchte keiner. Gesehen.
Den möchte
keiner. Ist, ich glaube, ich auch nicht so der Kassenschlager.
Jar Jar Binks selbst ist schon der Dildo des Star Wars Universums.
Er hat meine Kindheit gefickt, ja. Obwohl ich sagen muss, als erstes Star Wars Rocker war ich noch Quark im Schaufenster. Da waren wir alle noch nicht Thema, ey.
Alright, Leute, wir haben in der letzten Folge über Independence Day 1 gesprochen, was eine sehr interessante Folge war, finde ich. Da haben wir da Tipps gegeben für eine bessere oder erfolgreiche Alien-Invasion und haben festgestellt, dass die Aliens ziemlich falsch gemacht haben. Heute reden wir über den Nachfolger. 20 Jahre hat es gedauert und Roland Emmerich hat uns einen Nachfolger beschert. Independence Day, wie war der Titel?
Wiederkehr.
Was für ein scheiß Titel? Die Wiederkehr. Was ist das für ein Wort, Wiederkehr?
Ja. Wir hätten ja schlecht sein können, Independence Day zurück.
Das wäre geiler gewesen als Wiederkehr oder Rückkehr.
Ja, oder Independence Day again.
Wiederkehrend.
Oder die hätten einfach Independence Day einfach in Zitat-Quotes setzen sollen. Dann hättest du auch gewusst. So, oder mit drei Punkten.
Oder noch Next Independence Day.
Oder The Day After Independence Day.
Independence Day Continued.
Independence Days.
Aber die haben ja so viele Filme, haben ja heutzutage noch irgendwas immer noch mit so einem Zusatztitel halt. So Independence Day, die Wiederkehr, dann... Irgendwie, ja, ich weiß, mir fällt leider gerade gar nichts ein, aber ich weiß, es gibt da noch sowas wie dann immer The Next Chapter oder Next Generation, First Class, ne?
Und das ist richtig albern, ist, wenn die da sogar noch umdrehen, wie bei Now You See Me, dann die unfassbaren Now You See Me, im Original Now You See Me, fand ich, also, was? Ja, oder Flutterkiribik 2 Pirates, Flutterkiribik 2 Pirates of the Caribbean,
Deadman Chess, oder wie der hieß.
Ja. Am Ende der Welt.
Das ist auch für Filmfans echt anstrengend, weil du dir immer merken musst, was ist jetzt das Sequel, was ist das Prequel und wieso kann man nicht wie früher einfach nur ganz plump Independence Day 2 machen?
Ja.
Das
ja.
ist doch...
Aber zweite Teile sind halt auch dann so, die stehen ja auch so, ich glaube, der Herr Nolan hat das so ein bisschen auch angetreten, weil er es ja nun mal nicht Batman Begins 2 genannt hat oder Batman oder The Batman, wie es ja original mal heißen sollte, sondern halt The Dark Knight. Und damit hat er ja eine Trilogie gemacht, wo nicht einmal halt eine Zahl dann drin vorkam.
Matrix,
Harry Potter. So. Ja, genau. Aber der hat das ja, habe ich das Gefühl gehabt, Herr auch erst wieder so richtig so ein bisschen populär gemacht, was er halt auch gesagt haben.
Ja gut, ich kann schon verstehen, weil 2 klingt halt immer so wie der Zweitbeste.
Ja. Ja. Gut, der Neuversuch.
Wir drei waren tatsächlich zusammen im Kino in der Vorpremiere an einem Mittwochabend von Independence Day, die Wiederkehr. Und um das schon mal vorwegzunehmen, Richard und ich fanden ihn scheiße. Also richtig scheiße.
Ja.
Und wir waren auch ziemlich abrenten über diesen Film, wie man so sagt. Tobi, du fandest ihn ganz cool.
Ja, ich fand ihn wieso cool, nicht gut. Das möchte ich erstmal vorweg sagen. Also der war schon ziemlich scheiße.
Ja, aber mich gut. Das war die Folge.
Tschüss. Nee, aber ich fand ihn halt sehr unterhaltsam, ne? Also ich habe mich halt einfach mitreißen lassen von den Effekten, von den Bildern, von diesen mega albernen an Cameo-Auftritte erinnernden Darstellungen vom Langen Elend und so, wie heißt der? Jeff Goldblum. Und vor allem sein Vater, der da den Tsunami überlebt auf mega irreale Weise. Also es ist halt ich fand ihn halt witzig, ich fand ihn halt unterhaltsam, ich fand ihn bunt. Gut war er halt nun mal nicht.
Ja.
So. Du hast dich mitreißen lassen.
Ich habe mich mitreißen lassen. Und ich möchte nochmal sagen an alle Mitarbeiter des Cinemax Wandsbek, wenn das irgendwer hört, baut eure Boxen neu. Das ist unglaublich. Ja. Die haben einfach versagt. Zum Teil kommen die Töne gar nicht raus, weil das zu viel Bass beinhaltete und einfach die Boxen aufgegeben.
Ja, weil ja auch der Emmerich wahrscheinlich megamäßig, was den Sound angeht, ja auch megamäßig wahrscheinlich einen rausgehauen hat.
Ja,
aber
klar.
Was teilweise halt wirklich gesehen, wie die Leinwand
vibriert hat
richtig. Ja. Wie du richtig gesehen hast, wo die Boxen sitzen, weil da hat es richtig gewabbelt.
Das lag bei uns daran, dass die Boxen tatsächlich kurz vorm Kaputtgehen waren. Ja. Da war irgendwie die Membran kaputt, die haben richtig geknattert, wenn die
Alien Schiffe gekommen sind. Ja, die haben auf den Teil ausgesetzt und so.
Ja. Ist auf jeden Fall, es trübt ein wenig das Filmerlebnis, wenn ich das mal so anmerken darf. Und das
bei einem Film, der alles auf Erlebnis setzt und nichts auf Handlung.
Ja, aber kann sagen.
Das ist halt schon ein bisschen traurig.
Ich bin nicht in einem Emmerich-Film wegen der Dialoge.
Gut, aber die Hörer hören unsere Folge ja nicht, weil sie wissen möchten, in welchem Zustand die Technik des Cinemax 20 ist.
Ja. Scheiße war die.
Sondern wir möchten über den Film und über die... ich muss mal meinen WhatsApp-Sturm schalten. Heieiei.
Ja, aber
wie gesagt. Pleiten, Pech und Pannenfolge, aber es läuft.
Ich höre jetzt schon, oder ich sehe jetzt schon, das Hörerfeedback, die schreiben, dass Tobis Gehuste nervt bei der Folge.
Entschuldigung.
Ja.
Hustrecht.
Weißt du, das Ding ist dann noch, wenn Fred sowas dann prophezeit, denke ich halt immer, er schreibt das Userfeedback.
Ja. Genau. Ich schreibe das immer an mich selbst.
Und wir haben hier Leserbriefe bekommen. Ey, ihr seid total toll. Ja. Boah, ich will so viel von euch weiterhin hören.
Ich schreibe das vormittags immer auf mit so einem Namen. Es gibt im Internet einen Name Generator, der dir per Zufall einen Namen und eine Adresse ausspuckt.
Geil.
Und schreibe das an mich selbst und sitze abends dann mit einem Glas Rotwein da und lese das. Aliens und Independence Day, wo waren wir stehen geblieben? Fass in einem Satz zusammen, Tobi, was du über diesen Film denkst.
Independence Day 1 nur schlechter?
Cool.
Ja.
Richard, dein Turn. Wie hat dir Independence Day die Wiederkehr gefallen?
Gar nicht, weil es ist nicht mal, also je nachdem, ob ja Emmerich mal ein bewährtes Rezept hatte für seine Filme, Selbst wenn er es angewendet hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht mehr gesehen oder ich kann es nicht mehr sehen und es ist einfach zu, es ist so viel, so dumm einfach nur. Es ist alles so nichtssagend. Er schneidet so viele Sachen an und dieses Konzept von ihm, Filme zu machen, funktioniert für mich irgendwie nicht mehr. Und ich sag ja, mit Independence Day 2 jetzt auch, mir macht's die Weltuntergangsfilme langsam so ein bisschen kaputt, obwohl ich ein ganz großer Fan von dem Genre bin. Aber es wird immer, es ist halt so ganz schlecht auf gut gemacht. Also das kann ein Fernsehfilm teilweise besser. Sehr bildgewaltig, alles ganz toll, aber weiß ich nicht, wozu brauche ich jetzt einen Liam Hemsworth? Wozu brauche ich irgendwie den Schauspieler, der den kleinen Bengel von Will Smith da gespielt hat im ersten Film, nur jetzt halt Erwachsenen, der so nichtssagend da diesen Film besetzt, einfach nur, sorry, aber der Quotenneger ist. Und wozu muss halt irgendwie Brent Spiner dann irgendwie die Rolle von dem Homo aus dem ersten Teil übernehmen, der da total hysterisch wird und sein Anwalt und sein Steuerberater und alle anrufen muss? Warum muss die Rolle jetzt plötzlich auf Brent Spiner fallen? Also, ich weiß nicht mehr.
Der Comic Relief.
Ja, so der.
Der Lustige.
Ja, genau, der Quirlige in der Story da. Also mir hat's von vorne bis hinten halt irgendwie gar nicht gefallen. Wen ich ganz gut fand, war Bill Pullman. Tatsächlich, aber aufgrund einfach dessen,
weil der Ex-Präsident.
Genau, aufgrund dessen, weil ich seine Rolle so mit am besten irgendwie von der, die ist so am besten gealtert. Weil von der Rolle, die auch Jeff Bridges sage ich schon so, ein Vollquatsch. Jeff Bridges. Das wäre toll, wenn der mitgemacht hätte. Der Dude. Von Jeff Goldblum. Die Rolle hat auch nichts mehr vom ersten Teil so richtig gehabt. Es war wieder nur Jeff Bridges, der sich seine Zeilen. Ah, Mann, ja, danke. Jeff Goldblum, der sich seinen Text nicht merken konnte und das dann halt schauspielerisch gut umsetzt in seiner Rolle.
Ich finde, das fand ich interessant gerade, was du gesagt hast, dass der so viel angerissen hat. Ich finde, das ist etwas, das mittlerweile echt viele Filme falsch machen, dass sie so viel möchten. Dass sie so viel reinpacken möchten. Also jeder Film möchte so ein unglaubliches dreistündiges Epos sein mittlerweile. Aber Kinozuschauer wollen halt meistens eben nicht länger als 90 Minuten gucken.
Naja,
nee, das ist eigentlich nicht mehr
muss so. Ich ganz ehrlich sagen.
Aber ist ja Wurst, ihr wisst, was ich meine. Die wollen so viel reinpacken, dass am Ende nichts wirklich befriedigend behandelt wird.
Das sind auch nicht mal so gute kleine Filme wie so Lucky Number 11 oder so, die in sich geschlossen sind und gut, oder eben auch Independence Day 1, ne? Der hat einen Anfang, der hat ein Ende und
ich muss auch sagen, den letzten 90-Minuten-Film, der wirklich 90 Minuten ging, den ich gesehen habe, war jetzt auch kein Meisterwerk, Hänsel und Gretel. Diese Neuverfilmung mit Jeremy Renner.
Ne? Das war geil.
Ja, ich fand den tatsächlich so dumm, der war auch cool. Aber ich muss tatsächlich sagen, nach 90 Minuten, als die Credits dann liefen, war für mich so, okay. War ich überhaupt nicht mehr gewöhnt.
Fühlte sich an wie ein etwas längeres Musikvideo.
Ja, war ich überhaupt nicht mehr gewöhnt. Und dafür halt irgendwie vor 2 Wochen dieses 3-Stunden-Monster There Will Be Blood gesehen, wo ich halt wirklich, wo ich dir noch geschrieben habe, wo es nach einer Stunde 40 erst losgeht, so richtig.
Ja. Wir haben ganz vergessen, den Film kurz zusammenzufassen. Das mache ich ja gerne am Anfang.
Und das Alien wieder. Reicht das nicht mehr, als ich sagte, das ist wieder erst.
Ja, aber dann, guck mal, die ich finde das, wenn ich Podcast höre, immer super, wenn ich am Anfang nochmal eine kurze Definition oder Zusammenfassung kriege, auch wenn ich es weiß, aber einfach um das Erinnerungsvermögen aufzufrischen, denn kann ja jetzt sein, dass die Hörer vielleicht auch den vor einer Woche oder so vor längerer Zeit gesehen haben. Also, im Prinzip lässt sich das in einem Satz zusammenfassen. Die Aliens von vor 20 Jahren kommen zurück und starten eine gigantische, dämliche Racheaktion gegen die Erde.
Aber richtig dämlich.
Punkt.
Immer nach dem Motto, bigger is better.
Ja. Diesmal ist es schon wirklich so groß wie der Mond.
Ich möchte noch einmal ganz kurz eingehen auf dieses zu viel wollen und nichts richtig ausarbeiten Ding eingehen. Zum Beispiel Bill Pullman, der Ex-Präsident.
Die einzige Rolle mit Tiefgang übrigens.
Der hat mir auch gefallen.
Ja. Das ist ja eine geile Idee, dass er eben von dieser Zeit damals irgendwie traumatisiert ist und dass es wird angedeutet, dass er Albträume hat, dass er ein bisschen am Durchticken ist. Er hat ja diese komischen Zeichnungen da in seinem Hotelzimmer von diesen Alienschiffen gemacht und so und es wird angedeutet, dass er ein gebrochener Mann ist, also im psychologischen wie auch physischen Sinne, weil er ja am Stock geht.
Total durch, ja, der ist auch mega abgemagert, wenn du das gesehen hast.
Ja, und diesen, so ein bisschen Pennerbart.
Ja, und total graue Haare schon, aber ich fand seine Rolle wirklich gut.
Daraus könnte man noch was Geiles machen.
Das ist genau wie die Geschichte in Afrika, dieser Bodenkampf gegen die übrig gebliebenen Aliens nach der vereilten Invasion. Das fand ich spannend.
Das fand ich nämlich auch spannend.
Vor allem das einzige Schiff, das gelandet ist.
Genau, dass sie auch noch gesagt haben, ja, das einzige Schiff, was gelandet ist und dieses Loch in die Erde halt gebohrt hat. Wo ich aber auch sagen muss, und das fand ich wieder so, 20 Jahre
und keiner war bei diesem verkackten Schiff, das gelandet ist oder ist irgendwo in Namibia da eingefallen. Vor allem das Geile auch so noch, 20 Jahre nachdem die Aliens in den 90ern angegriffen haben, geht's Afrika immer noch scheiße. Ja. Obwohl die ganze Menschheit ja jetzt united ist. Also das fand ich auch ziemlich geil.
Und gesagt haben, so, das kann nicht sein.
Genau, genau. Und für mich, also das war für mich, war schon in den ersten paar Minuten war die Szene, glaube ich, hat mich, also da ist mir schon echt der erste Angstfurz entwichen, als ich das gesehen habe, so von wegen, der Film wird scheiße. Es wird am Anfang ziemlich klar erklärt, die Welt ist ein friedlicher Platz, wir haben die Aliens besiegt, es ist eine Utopie eigentlich.
Ja.
Ja, es gibt keine Kriege mehr, die sagen sogar wortwörtlich, dass es keine gewaltsamen Konflikte mehr auf der Welt gibt. Und ein paar Minuten später fahren die da durch Afrika, wo dieser Warlord und seine Leute mit den AKs stehen.
Mit den Alien-AKs.
Mit den Alien-Sturmwaffen, mit den Gewehren dastehen. Und irgendwer sagt, ich glaube durch einen Funkspruch, sagt, Zitat, wir befinden uns in Feindesland.
Mhm. Naja gut, aber
sehen normale Kinozuschauer
das nicht? Es ist ein Unterschied zwischen irgendwelchen Warlords, die sich verschanzen und ihr Revier verteidigen, und tatsächlich bewaffneten Konflikten. Also bewaffnete Konflikte ist ja, Amerika fällt im Irak ein, Amerika fällt in Afghanistan, Amerika fällt in Vietnam ein und so weiter. Das sind ja bewaffnete Konflikte, wenn Amerika irgendwie mitmacht.
Amerika fällt halt irgendwo ein.
Ja genau, Amerika fällt irgendwo ein, das ist ein bewaffneter Konflikt. Oder der Zweite Weltkrieg oder so, ne? Das sind wo, also spätestens als Amerika einfiel, wurde es zu einem bewaffneten Konflikt. Und
Tobi, du nuschelst ein bisschen.
Ja, das mag sein. Das ist ja ein Unterschied, ne? Es wird ja auch noch Kriminalität geben.
Ja, Tobi, aber
das ist ja auch, ich meine, wenn jetzt zwei Gangs aufeinander losgehen, dann ist das okay. Per Definition ein bewaffneter Konflikt, aber nicht das, was sie damit meinen, dass Weltfrieden herrscht.
Ich weiß, was du meinst, aber das trifft hier nicht zu, denn ich weiß, weil ich erst vor kurzem, ich glaube, eine Doku darüber gesehen habe, ich habe was gelesen über den Drogenkrieg in Mexiko, nur so als Einwurf, und der gilt auch als bewaffneter Konflikt. Also es muss kein konventioneller Krieg zwischen Nationen sein. Auch sowas, wenn Gangs sich bekämpfen. Also ich rede jetzt nicht von vier Leuten, die sich auf der Straße
ein
Messer in die Rippen hauen, sondern eine größere Gruppe kämpft gegen eine andere. Und ich meine, das war schon ziemlich klar. Der Typ hat eine militärische Uniform, dass das nicht nur 20 Leute in einem Dorf sind, die sich kloppen, sondern ist ja auch egal. Ich bin jemand, der leider immer sehr auf solche kleinen Details und solche Logikfehler irgendwie achtet.
Naja, das Ding ist halt, du darfst natürlich bei sowas auch noch nicht so Nitpicking halt.
Ja, das ist halt,
weil wir halt auch
beruflich mit Medien zu tun haben, ist es so eine Berufskrankheit. Mich würde interessieren, wie geht es so dem, in Anführungszeichen, normalen Kinogänger? Also schreibt mir da gerne auch mal, liebe Hörer, Feedback, ob euch solche Sachen dann im Kino sofort auffallen oder ob ihr erst hinterher beim Hören der Kack- und Sachgeschichten sagt,
stimmt ja. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist auch so, weißt du, ich gehe auch ich habe mich in den letzten Transformers zum Beispiel, da war ich gerade im Urlaub, habe ich mich auch reingesetzt mit wenig Erwartung. Aber wenn ein Film, der grundsätzlich schon zu mir schon als Scheiße mit Zuckerguss präsentiert wird, und ich dann trotzdem drin sitze und einfach sage, so, nee, also sorry Leute, tut mir leid, ich lese gleich ein Lexikon, damit ich meine Hirnzellen wieder aufbauen kann.
Aber
also. Nee, aber so, wenn selbst...
Hast du das nicht kommen bei Transformers 4?
Ja, doch schon, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass er halt auch wirklich so schlecht ist. Und so ein bisschen war es bei Independence Day auch. Ich habe mich wirklich auf diesen Film gefreut. Und dann war der aber wirklich... Boah, und ich habe wirklich auch nicht viel erwartet, weil ich bin fest davon ausgegangen, okay, ich gehe da jetzt rein... Der wird wahrscheinlich nicht so gut sein wie der erste, aber ich werde trotzdem versuchen, meinen Spaß zu haben. Und dann war der aber teilweise wirklich so dämlich, dass... Und das muss man leider dazu sagen, ich kann ja dann auch nicht, also gerade ich und Fred können das ja dann nicht, dass wir uns so darüber aufgeregt haben, dass Tobi uns schon zurückhalten musste, weil wir den Kinogänger halt schon genervt haben.
Ja, das stimmt.
Das war echt ein bisschen anstrengend.
Das tut uns auch leid, das haben wir hinterher dann auch verstanden, weil Richard und ich haben so ein bisschen so miteinander geflüstert und so ein bisschen
angefangen. Ja, das wurde immer lauter.
Ja,
wir
dürfen
dann echt nicht schön nebeneinander sitzen.
Also, ich hab schon gesagt, nächstes Mal setze ich mich neben Tobi, weil der wirkt mich dann immer ab, wenn ich mich über irgendwas aufrege. Das sehe ich ein. Also, egal wie beschissen ein Film ist, im Kino sollte man die Fresse halten, weil die Leute dafür Geld zahlen, um das zu sehen und zu genießen.
Ja.
Nur noch mal ein ganz kurzer, interessanter Side-Fact zu der Geschichte mit diesem afrikanischen Warlord. Weil du, Tobi, auch gesagt hast, dass du das interessant findest, diese Side-Story. Mhm. Es gibt einen Roman, es gibt ein, wie nennt man das, so eine Auskopplung, es gibt ein Spin-off-Roman,
der sich beschäftigt mit Bodentruppen, oder ich glaube, das sind sogar so Afrikaner, die gegen die Aliens im Bodenkampf kämpfen, irgendwie ein paar Jahre nach der Invasion.
Achso, von Independence Day.
Ja, ja, genau. Ah. Also das ist ein Roman, und da geht es darum, dass ein paar Jahre nach der Invasion noch ein paar Aliens übrig sind, die irgendwie verzweifelt da ums Überleben kämpfen, und die Menschen müssen die killen.
Ja, das fand ich auch gut, dass du das sagst, weil ich fand das nämlich auch ein bisschen komisch, obwohl es ja wichtig für einen Plot war in dem Film. Übrigens, wer bis jetzt zugehört hat, wer noch nicht gesehen hat, es gibt Spoiler, also
wir spoilern aber
dass die halt auch, als sie dann in Afrika und diesen Schwarzen dann da interviewen, mehr oder weniger, oder von ihm halt Informationen haben, ja genau, mhm, dass er dann sagt, die einzige Möglichkeit, sie zu töten, ist von hinten mit seiner Machete da. Wenn ich auch im Kino saß und mir dachte, hä? Haben die jetzt noch irgendwie gegen die hinterher gekämpft? Aber gut, dass das saß, war so ein bisschen.
Ja, das sagten die aber.
Ein bisschen saß, weil ich, für mich war der, nach dem ersten Film, gut, vielleicht war ich auch noch zu klein, aber für mich war immer nach dem ersten Film klar, alles klar, die Schüsseln sind jetzt runtergekommen und das ganze Ding hat sich jetzt erledigt.
Ja gut, aber das ist ja ein ziemlich naiver Gedanke.
Ja. Aber ja, also wie gesagt, das fand ich mit Abstand das Spannendste an dem Film, war diese Side-Story, dass es halt diese Bodenkämpfe gegeben hat, dass es ein Raumschiff gab, das gelandet ist und Bodentruppen entsendet
hat. Darüber würde ich mir, spannend, einen halbwegs gut gemachten Film darüber, würde ich mir sofort angucken.
Ja, geil.
Ich
auch viel lieber
als Independence Day 3. Ich bin ja auch ziemlich blöd, wenn ich gerade dann denke, im Trailer hast du ja auch gesehen, dass sie die ganzen Aliens ja gefangen genommen haben, die ja da jubeln und machen, und hast du nicht gesehen. Ja, na klar, ein paar überlegt.
Oder hier, um darauf auch nochmal zurückzukommen, Bill Pullman, der jetzt traumatisiert ist von seinen Erlebnissen mit den Aliens und weil die auch in seinem Kopf drin waren, auch einen Film darüber. Ich würde mir einen zweistündigen Film über Bill Pullman reinziehen, der das verarbeitet.
Ja. Fand ich mega geil.
Ja. Also der Bill Pullman war sowieso, also der war
selbst, selbst wenn da gar kein Alien drin vorkommt,
obwohl er sich hätte nicht versprechen. Er hätte sich am Ende nicht rasieren dürfen. Da sah man erst wirklich, wie alt er geworden ist.
Ja. Oh ja, krass, ey. Tobis Filmkritik zu Independence Day 2, Bill Pullman hätte sich nicht rasieren dürfen. Ja.
Alright, Leute. Ja, das war wirklich, aber, also, jetzt abgesehen davon, dass der echt scheiße ohne Bart aussieht mittlerweile. Das war so unfassbar albern, dass dieser einzige Charakter mit Tiefgang in diesem Film am Ende sich rasiert, sich seinen scheiß Jumpsuit anzieht und wieder in den Jet steigt. Ja. Also, das war das war so dämlich. Dieser gebrochene
Mann, wollte gerade sagen, der lässt den denn da einsteigen?
Dieser offensichtlich wirklich mental und körperlich gebrochene Typ, der halt wirklich im Stock geht, dann auch noch mit dieser leicht gebrochenen, rauchigen Stimme dann auch noch irgendwie, dass der dann noch irgendwie jetzt meint,
dass die den in einem mehreren Millionen Dollar teures Kampf
bringen. Ja, das ist ja auch die einzige Chance, die Welt zu retten.
Genau, aber der hat ja auch Narrenfreiheit seit, weil in der ganzen Geschichte ist ja auch alle, die dazu beigetragen haben, dass die Aliens vor 20 Jahren zurückgeschlagen wurden, die haben ja noch vorher so eine, als Marketingstrategie, die haben ja sogar eine Seite eingerichtet, wo die ganze Geschichte stand darüber, was nach 1996 passiert ist.
Und die ganzen
Leute sind ja...
Und haben auch Fake-News-Beiträge
gedreht. sind ja offiziell zu Legenden erklärt worden und sowas.
Ja.
Und was mich ja megamäßig gestört hat, war, es ist ja im ersten Independence-Day-Film, wenn Brent Spiner da den Alien-Schlauch...
Der Wissenschaftler.
Der Wissenschaftler mit den langen Haaren, genau. Wenn der das erste Mal von den Aliens ja als Sprechmarionette-Puppe benutzt wird.
Frieden.
Ja. Die schießen ja dann auf den, und es gibt ja keine Szene, die bestätigt, dass er tot ist. Es sieht aber sehr hart danach aus, weil dieser FBI-Mann nämlich auch hin ist und einfach nur seine zwei Finger ihm ja auf den Hals legt und du aber nicht siehst, ist er jetzt tot oder nicht. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen drauf gefreut, wie die jetzt klären, dass der wieder da ist, weil im Trailer kommt ja überhaupt nichts dazu eigentlich so richtig raus. Und als sie dann gezeigt haben, er liegt einfach nur im Koma.
Ja, oh, mega plump.
Alter, da saß
so
ich
auch
da und dachte mir auch so, ah ja gut, er liegt im Koma, alles klar. Und oh, er ist in der Zeit offensichtlich schwul geworden. Ja, okay, ja.
Ja.
Also das fand ich auch, das hat mich echt gestört, weil ich fand den Charakter eigentlich mega cool. Ich mag Brent Spiner, total.
Also auch das, also nichts gegen Homosexuelle im Film.
Nee, überhaupt nicht.
Aber musste das sein, dass der jetzt schwul ist? Hat das irgendwas zur Handlung beigetragen, dass die beiden ein Paar sind, außer dieser emotionalen Szene am Schluss? Das war auch wieder, irgendwas halt reinstecken in den Film, aber dann nicht mehr drauf eingehen.
So. Naja, gut, das widerspricht ja nicht dem ersten Teil. Das hätte ja schon sein können, dass er da auch schon schwul war.
Ja, aber er war nicht dieser Goofy-Homo.
Nee,
der war auch in dem Film nicht der Goofy-Homo. Man hat ja erst gemerkt, dass er schwul ist, kurz vor Schluss. Also du genau. Siehst jetzt Rückschlüsse darauf, dass der schwul wirkte, während der vorher schon da rumgehangen
ist. Tobi, du musst
ohne,
ein bisschen
mehr in Richtung ohne dass Mikro du wusstest, sprechen. Dass der schwul ist.
Das kam doch schon gleich in der ersten Szene, wo er dann sagt, es soll hier ein Schal sein. Nee, das ist Quatsch.
Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du das da schon gerallt hast.
Doch, sobald der andere in dieses Krankenhauszimmer kam, sobald er wach war, die haben 2, 3, 4, 5 Worte miteinander gewechselt und dann war klar, für mich jedenfalls, alles klar, die sind ein Pärchen.
Also ich habe das nicht gesehen.
Ich auch
Tobi,
nicht.
Wir beide haben...
Also ich fand es halt ein bisschen schräg.
Also für mich wirkte das so ein bisschen, als ob Roland Emmerich und seine...
Aber für mich so eine typische Partyschwuchtel, tut mir leid.
Also für mich wirkte das so ein bisschen so, als würde saß Roland Emmerich mit den Seekühen, die für ihn die Drehbücher schreiben, Anspielung auf Family Guy, im Keller und die hatten das Drehbuch schon fertig und dann dachten die so, ja, wir wollen es ja allen recht machen, aber wir brauchen irgendwo noch ein schwules Pärchen im Film. Ja, schreiben wir das schnell dazwischen die Zeilen.
Ja, genau, so wirkt das echt.
Hier Brent Spiner, Mr. Data, der Wissenschaftler. So sehr ich ihn liebe, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt und ich habe ja auch schon das Foto sogar gepostet, wo ich mit ihm zusammen auf einer Star Trek Convention war.
Also mein Lob dazu, dass du es wirklich gepostet hast.
Ich fand's doof, dass der in dem Film wieder auftaucht, denn ich persönlich bin der Meinung, wenn man jemand sterben lässt, dann soll er auch verdammt nochmal tot bleiben.
Ja.
Das war ja, da
wurde genau,
ja,
Game of Thrones.
Ja, genau. Da wurde ja bei Game of Thrones viel diskutiert in der letzten Staffel wegen diesen Fake-Toden, wo man denkt, jemand ist tot, aber dann kommt er doch zurück. Ich bin gar nicht gestorben.
Ja.
Das nimmt die Glaubwürdigkeit immer raus, finde ich.
Ja, na vor allen Dingen war er, ja gut. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch gefreut, als ich im Trailer gesehen habe, dass der Charakter wieder dabei ist, aber ach ja, es war
ja, kann man
alles,
machen.
Alles
kann
mehr, man machen. Mehr schlecht als recht. Wenn ich ja dafür zum Beispiel, mich würde ja immer noch interessieren tatsächlich, wie hätte das Drehbuch ausgesehen, wenn Will Smith mitgemacht hätte, ja auch bei dem Film. Weil er hat ja nicht mitgemacht, weil er das Drehbuch, die haben ihm ja 2 Drehbuchversionen vorgelegt und er fand beide scheiße und er wollte auch zu viel Kohle haben. Weil
Will Smith ja auch immer nur die sehr hochqualitativen Filme mitmacht.
Ne? Ja, aber er wollte auch zu viel Kohle. Der wollte irgendwie, ich glaube, 75 Millionen oder sowas haben für beide Filme. Ne? Was ich mittlerweile, muss ich auch sagen, für die Scheiße, die er in den letzten Jahren abgeliefert hat, ja komm, leck mich, mach doch Filme mit deinem Sohn.
Für einen Schauspieler aus After Earth, der kann kein Geld mehr
verlangen. Will Smith soll ziemlich starke Depressionen gehabt haben, nachdem sein Film mit seinem Sohn After Earth so gefloppt ist.
Ja,
weil er
sich so Vorwürfe gemacht hat, dass er seinen Sohn damit reingebracht hat.
Halt. Ich muss mir Notizen machen. Nochmal zu Brent Spiner und dem Wissenschaftler. Im ersten Film sieht man ja, wie er vom Alien, ich muss es nicht mehr wiederholen, du hast es ja gerade schon angerissen, Richard. Da wurde eine Szene gedreht, in der der Security-Typ den Puls fühlt und dann sagt, he's dead, er ist tot.
Ach echt?
Die wurde gedreht, die wurde dann aber aus dem Film rausgeschnitten, damit man sich die Möglichkeit offen lassen kann, diesen Charakter zurückzuholen, weil der denen allen so gut gefallen hat, tatsächlich. Deswegen auch diese plumpe Nummer im ersten Film, wo er einfach nur hingeht, die Leiche anfasst und dann nichts sagt, was sehr unnatürlich kommt.
Ja.
That's it.
Okay.
Gut, Leute.
Wollte gerade sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Thema, weil ich habe es nämlich auch gerade auf der Pfanne. Wie sinnvoll war denn die Invasion jetzt dieses Mal?
Genau. Tag? Wir wollen. Oh,
ja, ich sag,
wir spielen uns hier die Bälle zu. Ich wollte nämlich wirklich gerade sagen, Kinners, wir gehen jetzt etwas mehr in die Details. Wir werden jetzt ein bisschen technischer, also auf Filmbasis.
Was soll denn das denn jetzt? Mach dir direkt in mein Gesicht eine Lampe an.
Oh. Bisschen dunkel hier. So.
Ja, du Witzbold.
Die Lampe steht halt irgendwie wirklich 10 cm von Tobis Gesicht halt weg und Fred erzählt und machte die gerade einfach an.
Entschuldigung.
Was sollte denn das jetzt?
Ich möchte jetzt erstmal über das Raumschiff der Aliens sprechen. Im ersten Film war es ja so, dass ein Mutterschiff kommt und das klingt 100 dieser Schiffe, dieser Scheiben aus und die verteilen sich auf der Welt. Und für Independence Day, die Wiederkehr, hat Emmerich gesagt, nein, wir machen nur ein Raumschiff und das wird dafür diesmal richtig, 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 richtig groß.
Also über dem Atlantik.
Ja, wo? Ja.
Überall.
Es ist eine gigantische, große Flugscheibe, eine riesengroße Kamikaze-Scheibe, die auf die Erde drauf donnert. Wie fandet ihr das Raumschiff?
Also im ersten Moment, sie ist natürlich geil, weil größer ist erstmal immer geiler in solchen Filmen. Man darf halt nicht jetzt darüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist, so ein riesiges
Schiff. Doch, das werden wir gleich
machen. Ja, aber nicht im ersten Moment halt. Dann das mit der Landeaktion und so, das mit, dass es eine, so groß ist, eine eigene Gravitation hat und Dinge anzieht und so, ist
natürlich was auch bildlich, reich.
Was natürlich bildlich
eine nach dem anderen
eine geile Nummer war. Mhm. Aber das dauert halt nicht lange, also so knapp anderthalb bis zweieinhalb Sekunden, bis man anfängt darüber nachzudenken, was da gerade passiert. Und das ist natürlich dann also der gestalterische Holocaust.
Ja.
Das ist ja so dämlich gewesen, dass da alles hochfliegt, dass das halbe Meer da hochfliegt und dann wieder runterfällt.
Ja, die Greenscreen-Parade.
Ah, optisch war das schon geil, wie dieses.
Also ja, aber das ist so ein Nonsens, weißt du, wenn es doch eine eigene Anziehungskraft hat, die mega albern, aber cool aussehend dargestellt war, und dann ist das irgendwann auf der Erde angekommen und dann fällt alles wieder runter, ist die Gravitation dann weg?
Ja,
das
kam in dieser einen großen Szene vor, wo alles langsam hochgeflogen ist und dann war das nicht mehr existent in dem Film, dieses Thema Gravitation.
Ja, das vor allen Dingen wurde das ja auch so schnell dann wieder abgefrühstückt und das hat mich ja daran so mega gestört. Es sah zwar geil aus, aber ich hatte so das Gefühl, der Emmerich hat wieder Werbung gemacht mit Weltuntergang und dabei sind alle Szenen von diesem Raumschiff sind schon im Fernsehen und im Trailer verbraten worden, alle geilen Szenen, weil es kommt ja tatsächlich an. Es brennt sich wieder über den Horizont. Du siehst es vom Weltall aus, wie groß es dann tatsächlich ist. Und ja, was ist natürlich? Ein paar Sehenswürdigkeiten mussten wieder drunter leiden. Und
aber diesmal machen sie einen Witz drüber.
Ja.
Der sagt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer war, so, sie haben scheinbar was gegen Weltwunder.
Nee, oder gegen they're heading for the sightsee, for the landmarks.
Yeah, for the landmarks.
They're heading for the landmarks, ja. Mhm. Ja, die gehen auf die Sehenswürdigkeiten, genau. Aber es war so dumm irgendwie dieses Mal.
Ja.
Weil beim ersten Film hieß es ja auch noch wirklich, dieses Schiff soll ja 15 Kilometer Umfang halt haben. Also eine Riesenscheibe. Und da haben wir uns ja sogar noch darüber unterhalten, dass sie ja, wenn die kommen würden, alleine durch ihre Masse, alleine durch das, was die verdrängen, uns ja eigentlich schon theoretisch platt machen könnten.
Ja, das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Da müssen wir jetzt nicht mehr
jetzt kommt dieses riesige Schiff an und landet einfach auf unserem Planeten. Ja. Alleine durch die Beschleunigung, wie das muss, überleg mal, was das eigentlich auf unserer Erde auch an Bremsturbinen jetzt quasi auch feuern müsste, wenn man das Ding überhaupt abbremsen kann.
Also nochmal die Geschichte mit der Gravitation, wo die Busse und Autos und Leute langsam hochschweben.
Ich fand's bescheuert.
Also optisch. Ja, vor allem,
du hast recht, es landet und die Gravitation ist plötzlich weg.
Ja, genau.
Ich kann es verstehen, dass das reingemacht hat, weil es sah optisch einfach super geil aus, fand ich.
Auch das mit den Wellen und so, das war schon.
Ja, das sah heftig aus.
Obwohl ich auch finde, das wird langsam ein bisschen übertrieben, wenn dann auch schon wie bei 2012 so ganze Kontinente im Meer verschwinden, weil sie auseinanderbrechen.
Irgendwann wird das so groß, dass es mich nicht mehr schockt, weil es so unrealistisch wirkt, dass es mich kalt lässt.
Ja, also dieses Bild von der Erde, was ja auch im Trailer schon war, wo dieses Schiff dann auf der Erde drauf sitzt, ganz ehrlich, das sah total doof aus. Also das sah aus wie zwei fickende Käfer.
Ja, das hat mich
geschockt.
Mich hat's
auch überhaupt nicht geflasht.
Im Gegensatz zu Independence Day 1, was sind da diese 15 Kilometer großen Schiffe? Weil das ist riesig, aber es ist nicht so groß, dass es albern ist, sondern das ist gefährlich groß. Und dass das Ding auf dem ganzen Atlantik landet, ist halt einfach so albern.
Ja, vor allen Dingen die Szene ist halt irgendwie auch nur gefühlt 5 Minuten lang. 5 Minuten lang siehst du, wie die Leute da hochgesogen werden, wie die Wellen sich langsam ausbreiten, was er ja auch immer sehr gerne macht, wie welcher Turm fällt denn da in Ägypten?
Also weiß nicht, ich nicht,
es ist nicht das Burj Al Arab, aber es ist auf jeden Fall, in Ägypten so ein Blödsinn, in England. Aber diese ganze Szene wird irgendwie auch, wie gesagt, so schnell abgehandelt und ist dann auch so schnell durch, dass eigentlich, wenn das Ding wirklich auf dem Atlantik auch landet, die Auswirkungen davon müssten so unfassbar bombastisch sein.
Unser Planet müsste zerbrechen, und zwar die ganze Kugel.
Ja, und vor allen Dingen, es müsste so ein krasser, heftiger Scheiß passieren, aber die landen halt einfach, zwei Städte werden dabei kaputt gemacht und dann war's das.
Genau.
Ist so, als würden wirklich Mutti und Fanny dich irgendwie im Urlaub besuchen.
Genau, und hab ich das richtig verstanden, dass die Ostküste der USA im Eimer ist? Und ich meine, dass gesagt wurde, dass der irgendwie auf dem Atlantik landet, der Flugscheibe, und dass die Ostküste der USA Matsch ist, und Area 51 ist ja eher so im Westen, in der Wüste von Nevada, und hat man nichts davon mitgekriegt, da war halt eitel Sonnenschein, da hat weiterhin die Sonne geschienen und alle sind fröhlich weiterhin einkaufen gegangen. So hat sich's jedenfalls angefühlt.
Ja, klar.
Das fand ich sowieso so geil. Ich habe mich sowieso gefragt, wenn du im Trailer schon gesehen hast, die kommen mit so einem riesengroßen Schiff, ne? Und die Menschen immer mit diesem Prolog ja auch, wir hatten 20 Jahre uns vorzubereiten.
Sie auch.
Genau. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ein Schiff von dieser Größe ankommen sollte, und das habe ich beim ersten Independence Day, fand ich das schon blöd, weil wenn ein Schiff von so einer Größe dann noch irgendwie kommt, die sehen das.
Ja, dann haben
klare
die
Sache.
Haben die auch.
Und ich habe mich immer gefragt, wenn das jetzt 20 Jahre weiter ist, wie schaffen es die Aliens überhaupt so nah an die Erde wieder ranzukommen? Aber also, das, haben ja, sie, das fand ich, haben, das haben die doch geil mit dem Wurmloch. Ja, ja, das ist plötzlich einfach so, fupp, und dann war das da. Und das fand ich geil.
Das weiß ich gar nicht mehr. Wurde da ein Wurmloch erklärt oder gezeigt?
Ja, es kam doch erst dieser Neuroroboter.
Da kam erst die Ex-Frau von Marvin aus Planet of the Galaxies an.
Genau.
Und dann halt eben das Schiff. Ja.
Genau, diese, das Schiff von den guten Aliens, das sah aus wie Marvin, der traurige Roboter.
Nee, das
aus
Ding, was da rauskam, ist der Roboter. Ja.
Halt, über den sprechen wir nachher noch.
Das müssen wir gleich nochmal richtig sehen.
Den wir auch noch abgeschossen haben.
Und ich will dann den Witz mit Marvin nochmal bringen.
Du Arschloch, ich hab den Witz nach dem Kino gemacht und alle haben mega gelacht.
Ja, weil er gut
und
war.
Und jetzt klaust du meinen Witz und bringst ihn hier in unserem Podcast, du Arsch.
Ja. Ich bin Zeuge, er ist vielleicht sogar wirklich nur von Tobi.
Nochmal zur Gravitation. Gravitation ist ja ein tatsächlich, man sollte meinen, da ist alles erforscht, aber nein, Gravitation ist ein spannendes Thema in der Physik.
Na, leider aktuell, dass Gravitationswellen nachgewiesen wurden.
Genau.
Wie Einstein schon.
Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das kann ein echter Physiker mit Sicherheit auch besser erklären. Man weiß tatsächlich bis heute nicht so genau, wieso Dinge, die groß und schwer sind, sowas wie Gravitation haben. Aber was man sehr, sehr, sehr genau weiß, ist, wie Gravitation sich auswirkt. Und das, was da gezeigt wird in dem Film, eben dass Autos, das ganze Busse und so weiter abheben, dass die wirklich losgelöst werden und nach oben fliegen, das führt uns zu einem, zu einer, was stehe ich auf dem Schlauch, was mache ich auch so lange Sätze? Mir fehlt das Wort, Tobi.
Ich habe nicht zugehört.
Also pass auf, weil die Sachen schweben.
Ich wollte ihn auch erstmal ausreden.
Ja. Die Sachen schweben und fliegen hoch und das bedeutet, die Gravitation von diesem Alienschiff muss mindestens genauso groß sein wie die der Erde. Die muss stimmt. größer sein. Die Gravitation des Schiffs muss größer sein als die der Erde, damit die Dinge abheben.
Ach krass, war stimmt. Ja, auf dem Mond, ja klar, wenn du hochspringst, fliegst du ins All, ne?
Ja. Und ach, witzig. Und Gravitation kann man herstellen, indem man einfach was sehr, sehr, sehr Großes und sehr Schweres baut. Das wurde ja hier so angedeutet, dass es so funktioniert. Mhm. Und das heißt, dieses Schiff müsste schwerer sein als die Erde.
Was, ernsthaft?
Es müsste schwerer sein als die Erde, damit das, was wir da sehen, so passiert.
Wahnsinn. Dann könnten ja, wie gesagt, wenn die auf uns landen, die holen uns ja aus der Umlaufbahn, Mensch.
Ja, richtig. Ja. Also da würde nichts mehr leben auf der Erde, wenn dieses Ding landet, selbst wenn es in Zeitlupe landet, da wären wir weg.
Ja, vor allem landen in Anführungszeichen, weil wenn das so groß ist, dann drückt
die,
uns ja einfach
ja, weg. Die matschen ja auf die Erde drauf.
Und vor allen Dingen mit demselben Grund, auch wieder fand ich, das fand ich, da ist es mit mir fast durchgegangen, Alter. Das Alienschiff landet, ne? Es ist Chaos, es ist tot, die Menschen wissen nicht, was sie machen sollen so richtig, obwohl sie 20 Jahre hatten, sich vorzubereiten, das ist auch noch so ein Punkt gewesen. Und das Geile ist, ein so ein verkacktes Fischerboot oder größeres Forschungsboot ist mitten auf dem Meer und so nah an den Aliens dran, dass sie im Prinzip denen ins Auge gucken können.
So albern.
Und die US-Regierung, obwohl die kriegt auch noch mit, dass sie dort sind, schaffen es, die anzufunken. Und die Idioten verlangen dafür, dass sie halt irgendwie dieses Schiff im Auge behalten, gerade mal, die sind, was ich auch so geil finde, die sind zu 10 und verlangen gerade mal 100 Millionen. Durch 10 geteilt haben die alle nur im Prinzip für 10 Millionen Wachdienst übernommen und die Welt gerettet. Rechnen wir jetzt mal 20 Jahre, schau mal vor, das hätten die vor 20 Jahren gemacht. Mit Inflation und Co., dann ist die Kohle weg. Ja. Das war voll der beschissene Deal dafür, dass du dein Leben da eigentlich so riskierst.
Auch das wieder kurz aufgezogene Side-Story, die völlig unerheblich für die Handlung war. Also die hat man nicht gebraucht. Nee. Das war verschwendete Screentime, wenn du
das
mich fragst.
Das war nur eine Erklärung, wo kriegt Roland Emmerich wieder einen Countdown her?
Ja.
Also das war's ja. Stimmt. Also die haben den Countdown da ja.
Und vor allen Dingen auch die Aliens landen und dann im zweiten Teil kommt ja raus, was sie im ersten Teil von uns ja wollten, nämlich ja wirklich unseren Erdkern anzapfen. Und es ergibt aber, die kommen mit einem noch größeren Schiff und es ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
Ja genau, denn diesmal kommen sie ja nicht offensichtlich, um unsere Erde zu nutzen oder unsere Ressourcen zu nehmen oder whatever, sondern die wollen uns kaputt machen.
Die wollen sich rächen.
Ja. Das ist
die wollen uns kaputt machen und die wollen dieses andere Raumschiff haben.
Ja, aber das wussten wir ja erst nicht, dass es da ist.
Ah ja, stimmt, das isolieren wir ja. Das ist auch so geil, dass sie in der Area 51 einfach so eine Kammer haben, um so ein außerirdisches, was auch immer, Gerät das ist, einfach zu isolieren, dass es halt nicht mehr senden kann, damit sie
das
nicht finden.
Die haben das ja nicht deswegen gebaut, das ist einfach nur ein Raum, aus dem keine Strahlung austritt. Also darin werden die wahrscheinlich eher mit radioaktiven Stoffen gehandelt haben, als mit außerirdischen Fremdaliens, die
Aber es ist trotzdem
das ist einfach so krass, nur, das ist einfach nur ein strahlungssicherer Raum.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so unrealistisch. Ja, den findest du in jedem Kernwerk. So krass ist das nicht.
Ich fand das mega. Geht über meine Vorstellung hinaus.
Ich mache mir ja immer Notizen für die Show, die ich dann abhake. Und meine nächste Notiz, da haben wir gerade schon, das haben wir angerissen, die heißt Kamikaze-Scheibe - dämlich Ausrufezeichen.
Kamikaze-Scheibe -
Also dieses Schiff ist
Goethe nichts, stolz
dieses Raumschiff ist nichts anderes als ein riesengroßes Masseobjekt, das auf unsere Erde geworfen wird. Das war die Idee aus dem ersten Teil unserer Folge übrigens, mit dem Massebeschleuniger.
So bei Minute 30, hört mal rein.
Und wieso sollte man ein solches Schiff denn bemannen? Also wieso sollte man da eine Crew reinstecken? Man könnte doch einfach nur ein riesengroßes Stück Metall nehmen und auf die Erde schicken, auf die Erde schießen.
Ich glaube, das Ding ist, das sieht man nachher auch, das kann man jetzt reininterpretieren, wenn diese Königin Mutter da rauskommt und diesem Bus hinterher rennt, weil sie gesehen hat, dass Jeff Goldblum da drin sitzt. Ich glaube, die funktionieren da an der Stelle wirklich so richtig dumm, die Aliens, aber auch sehr menschlich. Die wollen sich rächen und die Königin will Jeff Goldblum dabei ins Gesicht gucken
und
die Erde vernichtet.
Weißt du? So viel zur höheren Intelligenz.
Ja, die sagen nie, dass das eine höhere Intelligenz ist. Die sagen nur, dass sie weiterentwickelt sind.
Alter.
Also auch Wesen, die in der Lage sind, solche Schiffe zu bauen, können emotionale Vollidioten.
Du kannst nicht mit einem IQ von 80 solche Raumschiffe bauen.
Doch, hast schon mal.
Bau mir jetzt eins, Tobi.
Nein.
Du hast einen IQ von 80.
Nein, was?
Bau mir jetzt so einen Raumschiff.
Was ich meine ist, wir haben ja beim letzten Mal schon erklärt, und das zeigt sich ja hier jetzt noch deutlicher im zweiten Teil, dass das so eine Schwarmlogik ist.
Hm. Ja, also sagen
wir es. Es gibt halt Bienenstock-Logik. Genau.
Und Bienenstock, ja.
Ja, und die meisten von den Viechern haben wahrscheinlich einen IQ von knapp Raumtemperatur, weil es einfach Drohnen sind.
Ich habe jetzt keinen Beweis, um das zu widerlegen. Aber dagegen wehre ich mich.
Ja, ich meine, du bist als alter Trekkie. In Star Trek ist das so, desto klüger man ist, desto emotionsloser ist man. Aber es spricht ja nichts dagegen, dass du intelligente Wesen
hast. Nicht unbedingt. Aber egal, ist ein anderes Thema.
Ja, aber ne, so klingt es erstmal.
Aber oft.
Oft. Mann, jetzt hast du mich rausgebracht. Genau. Es spricht ja nichts dagegen, dass eine Rasse, die teilweise intelligente Wesen hervorbringt, wie diese Farmmütter oder Farmköniginnen, wie wissen, die halt dann wahrscheinlich irgendwelche Techniker ausbrüten können, die in der Lage sind, diese Schiffe zu bauen. Und die aber trotzdem emotionale Wesen sind. Also, dass sie eben sagen, nee, ich fick den Typen jetzt persönlich.
Dieser Logik, ich liebe diesen Denkansatz einfach so. Ich finde sowas so geil, weil du musst mir überlegen, so. Wenn es halt wirklich so die Schwarmlogik ist und dann halt auch es eine Königin gibt und dann halt auch Drohnen herrscht, die jetzt, seien sie jetzt geschlechtlos oder männlich oder weiblich, aber die Königin sich dann halt auch von ihren Emotionen dann irgendwie so übermannen lässt, dass sie einfach mal so ein Alien-Raumschiff haben von so einem richtig angepissten Mädel, was halt irgendwie jetzt sagt, nee, ja, ich flieg da jetzt hin und mach die jetzt kalt.
Ja,
und danach will ich eine heiße Schokolade und eine warme Decke haben.
Ja, aber ungefähr
bring
so.
Bring mir meine interstellare Wärmeflasche. Ist ein ganz schlechter Zeitpunkt gerade, mich anzumachen.
Ja, aber scheinbar ist das ja so, weil dieses Schiff, was da ja landet, ist ja auch das, das den Hilferuf von den alten Schiffen aufgenommen hat. Also es ist ja nicht so, dass die ganze Zivilisation von denen davon gehört hat, sondern dieses eine Schiff.
Ja, das weiß und man diese, nicht, kann sein.
Ja doch, das wurde ja so angedeutet. Doch,
das zeigen sie am Anfang.
Ja, genau.
Die allererste
das Intro. Ja, dass dieses Schiff da so bewacht und dann ist das ein Traum von Bill Pullman, den er da irgendwie gesehen hat. Ist ja egal. Okay. Also nur
ich merke gerade, dass ich den halben Film gar nicht verstanden
habe. Ja, weil du die ganze Zeit geredet hast. jedenfalls. So, da ist halt nur dieses eine Schiff, das davon weiß und die kommen halt mega angepisst auf die Erde und wollen uns halt hauen. So, dafür, dass wir es gewagt haben, uns zu wehren.
Ja.
Also sind die scheinbar so klug, sie auch zu sein scheinen, weil die wirken ja nicht so klug, wenn sie unterwegs sind, aber die können halt coole Dinge bauen, sind halt emotionale Wesen und rächen sich halt. Und das sieht man danach in dieser Wüstenszene eben auch, wo die Königin da unterwegs ist, die sieht, also die fällt ja in diese Falle, die fällt da drauf rein, überlebt das aber und guckt dann ja, dann siehst du ja diese POV von ihr, also Point of View von ihr, guckt so, sieht Jeff Goldblum, der in den Bus einsteigt, dann ist die ja in den Bus hinterher gerannt. Wo ihr zwei noch, wieso rennt ihr jetzt den Bus hinterher? Ja, weil die gesehen hat, dass der Typ, der die angegriffen hat, da reingestiegen
ist. Ja, das Ding ist, aber sie saß die ganze Zeit auch, wenn Jeff Goldblum, Bill Pullman, wenn der an dem, das hat, mich hat die Szene nur gestört, weil der fliegt in dieses Raumschiff rein, von der Königin.
und will das ja in die Luft sprengen und schafft das ja aktiv ja auch. Und die in der Wüste dort, Jeff Goldblum mit seiner Kinderarmee und seinem Vater, was ziemlich geil ist, schaffen es ja diese Schildgeneratoren, diesen einen verkackten Schildgenerator.
Das sind ganz viele, das siehst du auch.
Ja.
Das habe ich dir nach dem Kino schon erklärt. Du siehst eine ganze Kolonne von Schildgeneratoren dahin fahren, sich in Stellung bringen und natürlich zeigen die nicht alle, weil nur an einem Jeff Goldblum steht.
Ja, okay. Aber ich fand das halt so bescheuert, weil aktiv halt in diesem Riesenraumschiff kannst du mir nicht sagen, dass die gesehen hat, dass er wirklich der Typ war, der das Knöpfchen gedrückt hat. Noch dazu, sie ja auch gar nicht merkt, dass sie von diesem Schiff, von diesen Schilden, ihr Raumschiff ja gestoppt wird, weil sie da dagegen fliegt, weil genau in dem Moment, wo das passiert, guckt sie ja gerade noch Bill Pullman an, der dann sein Knöpfchen drückt und das Ganze dann in die Luft fliegen lässt. Also es gab keine Szene, in der sie halt wirklich gesehen hat, dass Jeff Goldblum der ist, der das Ganze jetzt initiiert hat. Von daher wäre es scheißegal, dass er in den Bus gestiegen ist. Und das fand ich so mega hohl.
Nein, das ist so nach der Situation. Das ist ja nach der Explosion. Sie steht dann da, guckt, sieht das erste, den einzigen Menschen, den sie sieht, nachdem sie einfach in eine Falle getappt ist, mega angepisst ist, weil die gerade mit Fusionsbomben, so Kaltfusionsbomben in die Luft gesprengt wurde, überlebt das knapp, guckt rum, sieht einen von den Übeltätern und rennt dem hinterher. Ich finde das eigentlich ziemlich realistisch. Wenn ich mich jetzt da hinsetze, von 8 Leuten verprügelt werde, davon verpissen sich 7, dann hau ich doch dem 8. auf die Fresse. Ist so scheißegal, wessen Idee das war.
Ja, Leute, ihr verzettelt euch gerade mit diesem
Detail. Ja, weil ihr sich so tierisch, ihr habt euch beide tierisch so über diese Szene
aufgeregt. Ich finde eigentlich dazu, ziemlich schlüssig. Ich möchte auch noch 2 Sätze dämlich dazu sagen. Tobi, dein Punkt gerade fand ich sehr interessant. Ist trotzdem alles scheiße, was du laberst. ernsthaft. Deinen Punkt fand ich gerade sehr interessant. Diese Idee, dass es emotional intelligentes Zentrum gibt und die ganzen Drohnen sind eigentlich hirnlose Befehlsausführer.
Ja.
Okay, kann man machen.
Ja, das wird ja so angedeutet.
Kann man machen.
Auf jeden Fall. Das habe ich auch
gehört.
Die Hooligans der Aliens.
Ich fand das so sagenhaft albern, wie diese Königin da so offen in der Wüste rumrennt und diesem Bus hinterher rennt. Denn nochmal, für mich muss jemand, der solche Dinge macht, gigantische Schiffe bauen, durchs All reisen, Wurmlöcher erzeugen. Für mich müssen das hochintelligente, rationale Wesen sein. In diesem Moment wirkt diese Königin aber wie ein wildes Tier auf Tollwut, völlig wutentbrannt, wie ein völlig tumbes Tier, das sich da auch in einer Situation begibt, die für sie nicht vorteilhaft ist. Sie rennt durch die Wüste offen, nur um Jeff Goldblum in den Arsch zu ficken, wie du gerade gesagt hast.
Ich wiederhole.
Und macht sich dadurch sehr verletzbar und angreifbar. Ist meine Meinung.
Ja, also ich wiederhole jetzt 2 Dinge. A, ich finde die Szene schlüssig, aber dämlich. Und, und B, Intelligenz und Emotionalität schließen sich nicht aus. Nur weil das bei Spock der Fall ist, heißt das nicht, dass bei allen Aliens der Fall ist oder bei Menschen.
Ja, okay.
Also wenn du Stephen Hawking, wenn er sich bewegen könnte, eine Ohrfeige gibst, dann haut er dir wahrscheinlich zurück.
Leute,
also wenn er könnte.
Nächstes Thema. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe nämlich auch noch was auf der Pfanne und mir fällt es jetzt gerade schon echt schon schwer, meinen Punkt im Kopf zu behalten, weil ich euch beiden halt auch
zuhöre. Dann hau raus.
Pass auf, und zwar wollte ich, ich habe ja so, das hatte ich auch mit Fred halt während des Films besprochen, was wir so mega abgefeiert haben, war ja auch, dass diese ganze Schwarmlogik der Aliens, ich sage ja auch immer, Diktaturen sind scheiße, aber sagen wir mal, ey, sie kriegen halt leider scheiße geregelt. So, ne? Sie machen halt einfach Sachen, weil das Geile ist, und das fand ich auch, da habe ich mich so mega auch schon wieder betrogen gefühlt von dem Film selber auch. Wir hatten 20 Jahre, uns vorzubereiten. Dieses unfassbar überdimensional, unnötig große Raumschiff kommt in unsere Atmosphäre. Die Menschen wissen nichts Besseres, als diese Satelliten, diese Abwehrsatelliten, die sie haben, zu formieren, die auszurichten, das alles mal wieder typisch in Absprache zu machen, die dann aufzuladen, sodass dass die sich dann öffnen und die theoretisch schießen können und die Aliens sehen das. Machen, alles klar, guck, die wollen uns jetzt hier was. Zap, 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 so, Weg ist frei.
Und dann während die Menschen noch den Countdown runtergezählt haben, bis sie die
Alter, schießen dürfen. Alter, ich wollte gerade sagen, den Countdown bis sie schießen dürfen und die Aliens schießen halt original 3-mal und dann sind sie in unserer Atmosphäre. Geil, 20 Jahre, mega aber investiert.
Ja gut, das war ja klar, dass uns die Alien trocken in den Arsch ficken.
Alter, aber das fand ich viel zu geil.
Das ist so typisch menschlich oder so zivilisiert, dass es erst einen Countdown geben muss, bevor die Dinger schießen dürfen.
Nein, es muss anstatt immer einen
einfach Countdown zu geben. Feuern.
Ja, das ist ja auch dieses, ich sag ja auch, dass die auch mit diesen neuartigen Flug Schiffen, die mit dem Kaltfusionsantrieb, die wir dann auf der Erde haben, dass die Aliens angreifen damit, finde ich erstmal, ist okay, klar, so, verteidigen, alles okay, dass sie die Aliens angreifen, aber das, warum entwickelt man denn nicht, warum muss denn das immer alles so nach Schema F laufen? Warum müssen die denn immer in Formation fliegen, in Formation bleiben, warum muss es einen Befehlshaber geben und warum muss immer alles in Absprache mit dem ja. Tower quasi passieren oder mit Houston, nee, Houston gibt's ja nur eine Raumfahrt. Theoretisch, ich weiß gar nicht. Vielleicht, das wäre eine interessante Frage. So, ist das doch gleichzeitig, wenn das raumfahrtfähig ist, gibt's einen Houston?
Das ist, ja, voll, voll recht. Es ist halt so aus psychologischer Sicht, so, dass Menschen lieben es, wenn Dinge gleichzeitig passieren. Zum Beispiel Tanz, Choreografien, Boybands, marschieren in der Armee. Denn das ist so ein Rudelverhalten-Ding.
Ja, und das hat was mit dem Herzschlag zu tun. Also es gibt viele verschiedene Rhythmen innerhalb des menschlichen Körpers, und die dann natürlich deine Psyche so weit beeinflussen, dass du auch Rhythmen in anderen Situationen als angenehm empfindest. Also du hast deinen Herzschlag, du hast den Rhythmus deines Atmens und bist halt von Natur aus an Rhythmen gebunden. Und dementsprechend reagierst du eben auch positiv auf Rhythmen von außen.
Mann, sind wir klug. Aber gut, um das mal kurz zum Ende zu führen. Ich wollte halt nur sagen, der Schlüssel dafür, dass die Aliens überhaupt zu uns kommen konnten und der Grund dafür, dass wir verkackt haben, war Bürokratie. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich gut.
Ja, beziehungsweise Militarismus.
Ja, militaristische Bürokratie.
Ich habe noch keinen Schussbefehl. Das Alienschiff ist da. Ich habe noch keinen Schussbefehl.
Das Alienschiff ist da. Schieß, Alter. Fußballspieler sagt auch nicht, ich habe noch keinen Schussbefehl. Der hält drauf auf den Scheißkasten, ey.
Ich möchte noch kurz zwei Dinge zur Königin sagen. Wir müssen da jetzt gar nicht groß drüber diskutieren. Ich will die nur ganz kurz in den Ring schmeißen. Erstens fand ich es albern, dass die Königin so groß sein muss.
Das ist aber seit Alien ist das
Trumpf. Also wieso muss die so übertrieben groß sein?
Das ist bei Bienen auch der Fall. Bienenkönigin sind auch größer als
Alien. Ja, Moment. Aber bei Bienen ist das hauptsächlich auch, weil die so viele gebären muss. Ja, aber
das ist doch da wahrscheinlich auch so. Wenn die als Königin, also sie wird ja als Farmkönigin dargestellt.
Ja, nee, die Bienenkönigin ist ja eher so ein dürres Klappergestell. Das sah nicht so aus, als ob die ständig
drohen. Du weißt ja auch nicht, wie die Füße
von denen blöd. Ich fand's blöd, dass die so groß sein musste. Eier. Und was ich richtig beschissen und unplausibel fand, war, wieso wir die Menschen so leichten Zugang hatten zu der Königin. Also dieses Schwarmsystem, was ja gerne in der Science-Fiction benutzt wird, die Borg, Star Trek und so weiter, oder die Zerg, Starcraft und bla bla. Mhm. Dieses Schwarmding hat ja einen großen Vorteil. Nämlich, du bist wahnsinnig effizient in der Kommunikation, weil du musst dich nicht absprechen, sondern du hast einen, der sagt, was Sache ist, und alle anderen führen das sofort aus. Mhm. Ja. Aber ein Schwarmsystem hat auch einen ganz großen Nachteil. Du hast nämlich einen Weak Point, nämlich dein Zentrum, die Königin. Okay. Wenn die weg ist, dann ist Feierabend. Ja. Das ist dein Schwachpunkt.
Schlag ihr den Kopf ab und zwei wachsen nach. Heil Hydra.
Und aus Sicht einer solchen Schwarmgesellschaft musst du Folgendes machen. Du musst es machen, sonst kannst du nicht überleben. Du musst mit aller Macht, mit aller Scheißenergie, die dir zur Verfügung steht, diesen Weak Point, eben das Zentrum, das Gehirn, die Königin Mutter, wie ihr gesagt habt, beschützen. Was in diesem Film nicht gemacht wird. Denn, wie heißt er hier? Hemsworth?
Der Liam.
Liam Hemsworth.
Für Chris hat sich gereicht.
Mit seinen anderen heroischen Recken. Die fliegen da in dieses Schiff rein. Und als würden alle Türen offen stehen, als wäre noch eine Rolltreppe da, sind die eigentlich dann sofort gleich ohne viel drumherum bei der Königin.
Auch so irgendwie diese eigene Alien-Atmosphäre, die ja diesen monsterartig großen
Absicht, ne? Die haben die doch damit ab, die haben die so in so eine Falle gelockt, die Piloten.
Ja, die sind
selbst. Die sie jetzt total bescheuerterweise
überlebt haben, aber. Das stimmt, aber selbst wenn das auf dieser Fallenidee basiert, würde ich die nicht so nah an
meine Königin. Ich auch nicht, das ist eine total dumme Idee. Aber wir haben ja schon beim letzten Mal festgestellt, die sind nicht so helle. Ja. Also ich meine, wenn du jetzt so ein Volk von Hardcore-Nerds hast, die zwar super Ingenieure sind, also riesige Schiffe bauen können, aber halt emotional gesteuerte Vollidioten sind.
Tobi, ich möchte jetzt auch nicht so drüber reden, weil ich mich gleich aufrege.
So Sozialversager, ne?
Das meine ich jetzt aber in einem anderen Punkt, also nicht bezogen auf diese Königin mit dem Bus, sondern auch, dass die kriegsstrategisch ja nun mal scheinbar echt nicht so clever sind, auch wenn die technisch auf einem hohen Level sind.
Nee, also
ich
möchte mal ganz kurz was ankündigen, weil es gerade passt. Wir werden, ich will jetzt kein Datum ankündigen, aber Wir werden bald eine Folge machen, allgemein zu Aliens, ein Real-Life-Thema, wo wir über Alien-Entführungen sprechen und wie, was wir von Aliens halten. Und
oh, gut, wie, dass du uns das auch mal sagst.
Leak ich euch gerade. Nee, das ist mir vorhin das auf eine Idee zur Bahn ist mir die gekommen, aber das trage ich schon lange mit mir rum. Ich will eine Alien-Folge machen. Mhm. Nicht in naher Zukunft, in mittelfristiger Zukunft. Da werden wir da bestimmt nochmal drüber reden. Ich bin der festen Überzeugung, und so denken auch viele andere, weil es plausibel ist, ein Volk, das das schafft, zu uns zu kommen, diese Entfernungen zu überbrücken, die müssen einfach super intelligent sein. Punkt.
Ja. Punkt. Ja.
Die müssen super intelligent sein.
Das Ding ist halt nämlich auch zum Beispiel, diese Schwarmlogik gibt's ja in ganz normal Alien ja auch. Da gibt's ja auch diese Übermutter, die Aliens dann immer auskackt, ne? Aber die sind ja einfach, das sind ja einfach nur Tiere. Die sind ja wirklich einfach nur aufs Überleben. Ja. Die Ridley Scott Aliens.
Da fällt mir aber was Spannendes nochmal ein. Entschuldige, wenn ich unterbreche.
Ja, alles okay.
Vergiss ja wieder. Wir wissen ja nicht genau, woher die Technik haben.
Das war nämlich jetzt auch
mein Problem. Aber du musst doch die Technik auch bedienen, Alter.
Ja, bedienen. Es gibt nämlich, das gibt's bei Dragon Ball. Deswegen komme ich da jetzt gerade drauf. Mhm. Da geht's auch um diese Saiyajins, ne? Dieses mega starke Volk, das Krieg kämpfen kann und so weiter. Diese ganze Technologie von den Saiyajins haben die geklaut. Das sind Wilde, die haben Völker erobert, die klüger waren, also die Sufu-Jins oder die, ist einfach noch völlig egal. Haben dann irgendwelche intelligenteren
Völker überfallen. Haben die Wildschlangen des Universums quasi zusammengedroschen.
Genau, haben die wirklich verprügelt, im wahrsten Sinne des Wortes bei Dragon Ball halt. Und denen die Technologie geklaut und sich, also die haben das nicht selber erfunden, sondern angeeignet und herausgefunden oder sich erklären lassen, wie das funktioniert. Bauen die aber nicht selbst. Also das ist halt durchaus möglich, dass sie das auch so gemacht haben.
Ist halt auch witzig, weil in dem Film genauso kommen wir als Menschheit, als Volk Menschheit genau so ja auch, also kommen wir auch zum Kinde. Wir klauen die Technik zwar nicht, wir übernehmen sie nur einfach als unsere Kriegsbeute, weil, hey, seien wir mal ehrlich, die Städte sind putz, so, da will ich
jetzt was vor. Ist eine interessante Theorie, aber du musst die Technik ja trotzdem auch bedienen und warten.
Ja, wie gesagt, aber das kannst du dir erklären lassen.
Vielleicht haben die ja so eine Art Raumschiff-iOS, das mega auf Usability aufgebaut ist und wo du echt nur so einzelne Button drückst. Ja. Erde vernichten.
Ja, kann das sein, wenn die so intelligent sind, klar, warum nicht? Oder die haben, was wir nicht wissen, auf dem Schiff vielleicht so dieses, irgend so ein kleines Völkchen,
dass das Ding halt wartet.
Ist ja
und, aber, wie gesagt, um nochmal drauf zu kommen, da habe ich mich vorhin unterbrochen, was ich so mega dumm fand in diesem bombastisch überdimensionalen Schiff, dass es seine eigene Atmosphäre hat und dass die Menschen in dieses Wasser, was die ja da drin haben, dieses
Wasser ein bisschen sumpfig.
Die da drin, also ihre eigene Flora und Fauna haben die ja da drin.
Fand ich eine geile Idee.
Und dass sich die Menschen, prinzipiell fand ich es auch eine coole Idee, aber dass sich die Menschen einfach so ohne Probleme darin bewegen können. Ich meine, tut mir leid, in War of the Worlds, da können die Aliens nicht mal aus ihren Schiffen, aus ihrer Suppe da irgendwie rauskommen, ohne dass sie halt gleich sterben.
Ja, aber das ist aber in Independence Day auch so, deswegen tragen die ja diese Anzüge. Das macht das Ganze noch bescheuerter.
Ja.
Also diese Atmosphäre, in der sie ja leben können und die Anzüge brauchen, um rauszugehen, das sind ja Kampfanzüge und Anzüge, um zu überleben. Aber wenn wir bei denen rein können, können wir da überleben?
Richtig, ja, wir alle, können das anscheinend. Ne? Ja,
weil der Mensch auch so widerstandsfähig ist gegen atmosphärische Veränderungen.
Ja, eine kleine Sache, die für mich wirklich schon ein Filmfehler ist, beziehungsweise ein Übersetzungsfehler, und zwar der übelsten Sorte. Ja, ihr erinnert euch daran, ziemlich zum Schluss fliegen die mit dem Raumschiff auf die Königin zu und ballern auf sie. Und kurz vorher sagt der eine, wir haben nur einen Schuss oder sowas. Und das war mega spannend, fand ich persönlich, weil, Alter, stell dir vor, du bist in der Situation. Du stürzt jetzt gleich auf sie runter und du hast nur einen einzigen Schuss.
So,
und dann stürzt er auf sie runter und ballert einfach gefühlt minutenlang aus allen Rohren, zack, 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 zack. Und dann meint Richard, und bin mir sicher, dass es auch so war, im Englischen sagte er wahrscheinlich, we have one shot.
Ja. Also ein Versuch.
Ja, genau, we have one shot, das ist ja so ein Sprichwort im Englischen, wir haben einen Versuch. Und das haben die halt echt im Synchron einfach nur wortwörtlich übersetzt mit, wir haben einen Schuss, was einfach nicht stimmt.
Was aber wirklich also, dann, der Deutsche ist da pingelig, wenn du dann sagst, wir haben einen Schuss. Jetzt bin ich mal gespannt.
Also wenn der Synchronregisseur von Independence Day die Wiederkehr zuhört, da hast du Scheiße gebaut.
Aber so richtig. Also wirklich, das ist wirklich dumm.
Voll.
Ja. Aber Sita, ich muss die ganze Zeit auch noch daran denken, ich weiß gar nicht, ich will nochmal auf diese Wüstenszene nochmal so ein bisschen ganz kurz kommen. Weil wenn die kesseln dieses Raumschiff von der Alien-Königin ja mit dem Schild ein, dann mit Kaltfusionsbomben wird dieses Schiff gesprengt. Was übrigens ich auch immer noch glaube, ist die kalte Fusion nicht eigentlich eine Implosion und keine Explosion?
Nee, die kalte Fusion ist das im Prinzip die gibt's eigentlich gar nicht. Und
soweit ja, natürlich,
wir wissen, ist es unmöglich.
Nur ganz kurz
angerissen, Fusion ist das Verschmelzen von Atomen, wodurch extrem viel Energie frei wird. Es ist für den Laien jetzt, sage ich mal, so ähnlich wie Kernspaltung, nur andersrum. Das Problem bei der Kernfusion ist folgendes, du brauchst eine extrem, extrem hohe Hitze, du brauchst mehrere Millionen Grad Celsius, um diese in Gang zu bringen. Und die Kaltfusion ist die Idee, dass man das auch bei normalen Temperaturen
kann. Ah ja.
Das ist so ein Science-Fiction-Ding.
Ah, okay.
Jeder, der das sagt, fühlt Kaltfusion, dass man das auch immer sagen muss, dieses Wort kalt dazu. Das ist einfach nur, damit es sich technisch anhört und damit die Leute denken, oh, das ist wissenschaftlich und plausibel.
Okay, gut. Ich dachte, wie gesagt, dann war ich ja, da falsch.
Ist egal.
Für mich war immer Kaltfusion eigentlich eher auch was implodierendes. Egal, aber gut. Okay, dann ist es aber noch interessanter, weil es ja dann auch sämtliche Gesetze der Thermodynamik ja dann noch so zu sprechen
darauf scheint. Darauf scheißt
Helmerich
so. Ja, na klar.
und dass diese Bomben explodieren. Man muss sich ja darunter denken, dass die Explosion sich nicht ausbreitet, sondern wirklich nur dieses Schiff klar macht, okay, kann ich mit leben, weil es ist ja in diesem Schildgenerator, aus was für Material das auch dann immer ist, ist das ja da drin gefangen. Der Boden ist aber weiterhin Erde.
Ja.
Und wenn das schon auf so einen kleinen Punkt konzentriert ist, du kannst mir nicht sagen, dass bei so einer Explosion, dass da nicht nach unten hin was irgendwie in irgendeiner Art und Weise passiert,
cool ist,
dass sich da selber ein Loch in die Erde brennt oder
so. Ja, ich stehe auf solche Details.
Das hätte den Schild ja auch unterspülen müssen.
Irgendwo schon, ja.
Obwohl, es sei denn, der Schild wächst also, dann logischerweise mit, wenn der Boden weg ist. Aber das ändert nichts daran, dass es ein Riesenloch hätte im Boden sein.
Weil das ist auch ein Größe-Masse-Druck-Verhältnis. Überleg mal, da wird von außen ein Riesendruck drauf. Es ist schwierig mir...
Der übrigens hätte ausbrechen müssen, sobald der Schild deaktiviert wird.
Ja, ganz genau. Das ist schwierig für mich halt, sich wirklich vorzustellen, dass diese Maschinen dieses Schild halt aufbauen und dann auch tatsächlich halten können. Aber das finde ich auch, das ist diese gesamte Unlogik, auch
zum Beispiel
an Schilden in Raumschiffen immer. Es muss ja einen Punkt geben, wo das herkommt. Und der Punkt, der es selber macht, der kann ja nicht quasi wie so eine Blase erst dieses Schild erzeugen und dann es von sich selber so ablösen. Das ist dann im Prinzip einfach das Schild wie so eine Blase um das Raumschiff herum.
Gut, darüber müssten wir halt wissen, wie diese Schilde funktionieren.
Ja.
Ich finde das mit, was ich bei den Schilden albern fand, die Folge ist richtig hassig, oder?
Ja.
Also wir ziehen gerade richtig über den Film her. Aber es macht auch Spaß, also oder? Also,
ja, der war halt auch
echt. Ich gucke gerne gute Filme, aber ich ziehe auch gerne über schlechte Filme her. Also wir haben Spaß.
Ja.
Wir hoffentlich die Hörer auch.
Wir können gerne mal eine Folge über Dark Knight Rises machen. Da können wir das auch 2,5 Stunden lang den Film auseinandernehmen.
Interessant. Okay. Könnte kontrovers werden.
Ach so. Dark Knight Rises, wieso denn
was? Ich finde vieles cool an dem. Ein andermal.
Ja.
Ja, aber bitte jetzt ein anderer.
Schilde,
ich möchte mein nicht auf dich, sondern auf den Film konzentrieren.
Also, es wird in dem Film gesagt, dass die Schilde irgendwie knapp sind und dass die nur noch ein paar Schildgeneratoren haben. Alter, die hatten 20 Jahre Zeit, sich vorzubereiten, wie ja in den Trailern immer wieder erwähnt wird. Man wird nicht müde, das zu erwähnen. Wir haben 20 Jahre Zeit gehabt, uns vorzubereiten. Und wir sind in Area 51, was in der Welt von Independence Day ja so ziemlich der heftigste Ort auf der ganzen Welt ist. Da ist praktisch so die gebündelte Power, Brain Power, wie auch militärische Power der Menschheit. Und die scheinen da nur eine Handvoll Schildgeneratoren in irgendeinem Putzschrank rumstehen zu haben.
Ja, das ist echt total albern.
Ja, das war auch wirklich ein bisschen traurig. Ja.
Ich möchte jetzt über die...
Wie gesagt, ich sage ja noch, 20 Jahre, um sich vorzubereiten, das war meiner Meinung nach, also sorry, Erde, Hausaufgaben nicht gemacht. schlechteste Vorbereitung, die ich je gesehen habe.
Ich möchte, dass wir langsam zum Ende kommen mit unseren Details, weil ich möchte noch ein bisschen über Emmerich und so weiter sprechen. Ich habe ein paar interessante Fakten.
Hast du ihn schon wieder angerufen? Hast du ihn gefragt? Roland, jetzt geh mal.
Roland, herrscht. Komm schon mal nimmer, mir schwätze über deinen Film in unserem Podcast.
Aber Fred, fandst du ihn jetzt nicht gut, oder was?
Ja, komm schon mal her. ich möchte noch zum Abschluss über die guten, in Anführungszeichen, Aliens sprechen. Es wurde eine neue Alien-Spezies vorgestellt, die schon relativ früh auftaucht. Die besuchen uns, ich glaube, auf dem Mond oder am Saturn? Oder
das heißt, die kommen beim Mond, kommen beim Mond. Aus dem Wurmloch raus, dann schießen wir sie ab.
Das mit dem Saturn bringst du gerade mit Star Trek Into Darkness durcheinander, wo wir eine Station auf dem Saturn haben.
Ist ja auch egal.
Stimmt.
Ja, lass dich jetzt nicht irritieren, Fred.
Ja.
Lies den Gedanken.
Aber dieses intergalaktische Ü-Ei, was uns da ja trifft, was ja dann zu uns kommt, das kommt ja über das Wurmloch zu uns.
Genau.
Finde ich total geil. Das ist das Erste, was die Menschen machen. Wir schießen es ab.
Ja, das schießen ganz fragen. Zuerst mal von den Aliens selbst nicht sehr gut gemacht.
Dann sind die Amis also die Macht übernommen.
Also versetz dich mal in die Lage dieser neuen Alien-Rasse. die als die Guten ja präsentiert werden, aber die kommen ja am Anfang an und schweben einfach mal minutenlang, ohne irgendwas zu machen, über unserer Mondbasis. Ja. Und werden dann von uns abgeschossen. Jetzt versetz dich mal in die Lage von denen. Okay, die Menschheit sind gerade in einem heftigen Konflikt, denen geht der Arsch auf Grundeis. Adrenalin 100%. Und du fliegst dahin, landest oder schwebst über der Basis und machst einfach nichts. Du sagst nicht mal Hallo. Nicht sehr effiziente Kommunikation.
Ja, aber das...
Also die waren doch selber schuld, dass wir sie angegriffen
haben. Ja, aber das wird aber auch erklärt. Das liegt ja daran, also die ist ja irgendwo rausgekommen. Die ist ja nicht gezielt bei uns rausgekommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die war auf der Flucht.
Und genau, die war auf der Flucht. Und die kann sich ja nicht melden, weil sobald sie sich meldet, die Aliens wissen, wo sie ist.
Ah, stimmt.
Die ist deaktiviert. Stimmt. Also die schwebt im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur so darum. Die macht ja nichts.
Dann habe ich das
im ersten Moment wirkt das ja so. Das wird ja erst am Ende des Films erklärt, was das sollte. Weil anfangs wirkt das wirklich total bescheuert. Warum sagen die nichts?
Okay.
Und dann am Ende macht es dann Sinn. Ach, ja klar, weil die deaktiviert war.
Dann ist das tatsächlich plausibel.
Wenn du hier raus willst, musst du vorerst lernen, mit uns zu kommunizieren.
Ja, also für alles andere
gibt's den Multipass.
Also vielleicht fünftes Element. Vielleicht wussten die ja wirklich nicht, wie man mit uns kommuniziert, ob wir verbal kommunizieren, telepathisch oder mit Strichlisten.
Die sagt ja sogar noch, die saugt ja den Arm von dem einen Wissenschaftler ein und sagt dann, ja, jetzt weiß ich, dass ihr nicht zu denen gehört, weil ich da eure DNA gecheckt habe. Die kann die ist ja sehr eingeschränkt in ihren Handlungsfähigkeiten deaktiviert und erst als sie die berührt.
Freund, das Geile ist,
kann ich feststellen, okay, hier bin ich sicher.
Was hättest du denn jetzt gemacht, wenn es halt trotzdem dem nicht ganz geheuer ist? Hättest du denn jetzt gebissen?
Ja, nee, vor allem, das ist auch total albern, ne? Ich habe jetzt eine DNA gescannt, ihr seid nicht von denen, euch kann ich mich präsentieren. Stell dir mal vor, wir Menschen wären genauso voll scheiße, wie wir für sagen, gewöhnlich so sind. Dann hätten wir das Ding trotzdem erschossen und seziert.
Ja. Es passiert ja da Folgendes, dieses Ding schwebt über uns und es gibt eine kurze Diskussion, die Weltführer sprechen miteinander. Wie das immer oder oft bei so demokratischen Diskussionen ist, egal ob es im Freundeskreis um Pizza essen geht oder auf weltpolitischer Ebene, man einigt sich einfach nicht.
Ja.
Und wenn man sich einigt, dann kommt Scheiße raus. Und die Weltführer einigen sich darauf, dieses Raumschiff von den guten Aliens anzugreifen. Was ich emotional einen sehr starken Moment fand, also mich hat das gepackt, so dieses Gefühl, boah, wir sind so dumm. Wir haben gerade diejenigen angegriffen, die uns helfen könnten vielleicht.
Ja.
Bleibt aber auch völlig ohne Konsequenzen. Das bleibt völlig ohne Konsequenzen. Es ist so, als hätten wir das nie gemacht.
Ja.
Die Aliens, die erwähnen das später, glaube ich, nochmal ganz kurz in einem Nebensatz. Aber es bleibt ohne Konsequenzen.
Ja, naja, wir sind ja als ein geeinigtes Volk. Also wenn wir scheiße wollen, wird das auch gemeinschaftlich unter den Teppich gekehrt.
Ja, genau. Und dann kam halt dieses Alien, wird dann ja wach und sagt, ey Mensch, ihr seid aber cool, wollt ihr bei uns im Club mitmachen?
Mhm.
Ja. Ja,
vielleicht, weil wir ja die Ersten waren, die das geschafft haben.
Vielleicht ist die andere Alienrasse ja gesellschaftlich so eingestellt, wenn du denen eine ballerst, dann respektieren die dich erst.
Ja. Ja, oder die sind halt so wie Fred, intelligente Wesen gerne hätte, die ist jetzt an der Stelle einfach, die ist ja mega intelligent.
Rational.
Einfach rational und sagt, okay, die haben jetzt Mist gebaut, kann ich verstehen, hätte ich auch in der Situation, gerade wenn man nicht so weit entwickelt ist, aber die sind praktisch, also komm, Schwamm drüber, die nehmen wir mit.
Voll, Logik.
Also das ist ja eine Stufe der Intelligenz, die du verstehst.
Stimmt, ja. aber das hätte man, weil das ist tatsächlich interessant, finde ich so. Ja, sie haben uns angegriffen, aber die Logik gebietet, dass wir ihnen das nicht übel nehmen.
Ja.
Aber das will ich dann in einem kurzen, wenigstens Nebensatz noch erwähnen,
so, haben,
weil das ist ein cooler Aspekt.
Ja.
Ich fand es schön, finde ich, diese Idee, dass die eben sich so weit entwickelt haben, dass sie ihre Existenz digitalisiert haben. Finde ich schön, fand ich cool.
Ja,
kann ich nicht so sagen. Das ist auch so eine Erklärung, wenn die dann kommen und sagen, wir haben unser gesamtes Volk digitalisiert.
Ja,
okay. Ja.
Ist eine nette Idee.
Lebe ich mit.
Ja, okay. Vor allem, weil das in einem schönen Kontrast zu diesen wilden Schwarm-Aliens steht.
Ja.
Also du hast und, die so weit sind, dass sie ihre Körper aufgeben und die anderen sehr körperlich sind.
Vor allen Dingen halt auch wirklich so, es ist ja auch dieser Kontrast, ne? Dieses interstellare Ei ja dann auch wirklich total glatt
weiß
und nur mit so einem, sieht ja wirklich aus wie ein Apple.
Sieht aus wie eine Liebeskugel, wie ein Sextoy.
Ja, nur in riesengroß.
Ei-Alien.
Und dass dagegen dann halt diese mit organischen Rüstungen Aliens, die sie dann noch so ekelhaft zuklappen dann halt irgendwie, die dann da auch rauskommen mit Waffen und auf uns schießen und eigentlich immer total schmierig und eklig.
Das ist Independence Day ist StarCraft, wie ich jetzt gemerkt habe. Es gibt drei Rassen. Es gibt die Menschen, es gibt die Zerg, die Fleischlichen, die Tiere, die Schwarmpenner und es gibt die Protoss, die
Die Technizierte.
Wenn du mal StarCraft gespielt hast, die Zerg, Alter, wenn du mit denen richtig spielen kannst, die rennen dich aber weg, du.
Ja, genau. Zerg-Rush. Genau das ist dem Protoss aus Star Trek, aus Independence Day passiert, weil deren überintelligenter, technologisierter Planet wurde ja ausgelöscht. Sie ist ja halt die letzte. Es ist ja das letzte Individuum dieser
Rasse. Also eins hat Emmerich tatsächlich geschafft. Zerg-Rush. Mich zu catchen mit diesen neuen Aliens. Denn, also ob das jetzt nötig war, dass die dazukommen...
Der Film endet ja damit, dass im Prinzip nur noch Brent Spiner eigentlich in die Kamera hätte gucken müssen und sagen, wir sehen uns bei Teil 3.
Ja, voll.
Natürlich. Und dann kommt das Outro.
Als Creator bei George Lucas. Der ist ja auch schon in Planung und in Mache. Das haben die auch angekündigt vor ein oder zwei Jahren, dass ein Zweier und ein Dreier kommt. Also eins hat Emmerich geschafft. Ich möchte jetzt mehr wissen über diese neuen Aliens.
Vor allem ist Independence Day 3. Jetzt kommen wir.
Aber ich bin mir sicher, dass der Dreier genauso wird, dass tausend Sachen angerissen werden und dass nichts wirklich
erklärt wird. Aber was bei dem Dreier interessant werden könnte, ist ja, dass es kein Weltuntergangsfilm ist. Also die sagen ja auch,
das wird ein Rachefilm.
Wir jagen ja jetzt die, nicht umgekehrt.
Ja, das finde ich aber auch ganz
Kill
geil.
Kill Bill im Weltraum.
Ich bin gespannt, wie es wird.
Wirklich. Ich könnte mir vorstellen, gesagt, dass der deutlich cooler wird als Teil 2. Ich meine, das ist ja oft in Trilogien, dass der zweite dieser Übergangsfilm halt nicht so pralle ist.
Ja.
Weil es halt einfach ein Übergangsfilm ist. Und das ist an der Stelle jetzt ja auch wieder
Ich möchte jetzt mal kurz zwei Kritiken vorlesen. Und zwar...
Über den Film jetzt?
Über den Film.
Okay.
Das heißt, nee, das ist keine Kritik selbst, das ist eine Zusammenfassung. Der Film konnte nur 34% der Kritiker bei Rotten Tomatoes überzeugen. Von 116 Kritikern insgesamt. Im Konsens heißt es dort, der Film sei unbestreitbar visuell beeindruckend. Ihm fehle es aber im Vergleich mit seinem Vorgänger an emotionaler Kraft, die eine Weltuntergangsgeschichte voranbringe. Und das ist auch mein persönliches Fazit. So ein bisschen zu dem Film. Über den ersten haben wir ja gesagt, auch mega viele Logikfehler und Schwächen und Plotholes.
Aber der war spannend.
Ja, aber er hat dich mitgezogen. Diese Bedrohlichkeit, diese Angst vor den Aliens, wie das zelebriert wird.
Ja.
Aber das fehlt dem Neuen, finde ich, völlig.
Ganz ehrlich, mir war das, dass sie angekommen sind, im Prinzip, also so emotional, scheißegal.
Ich wollte
nur die Action-Szenen sehen.
Ich hatte keine Angst vor den Aliens.
Es hatte Beklemmendes, es hatte coole Effekte, ja, aber...
Ja. Null. Ja. Also es ist ziemlich leicht, tatsächlich mir mit Aliens Angst zu machen, weil ich ja schon das letzte Mal zugegeben habe, dass ich eine kleine Phobie vor Außerirdischen habe. Aber die haben mich völlig kalt gelassen. Man hat die auch viel zu oft gesehen, finde ich, die Aliens. Ja,
das war so dieses Entzaubern. Nicht das weiße Hai-Prinzip, weil im ersten Film hast du die Aliens ja wirklich erst relativ spät gesehen. Ja. Und dann ja auch nur einen einzigen.
Weniger ist mehr.
Ja, ich habe auch immer gesagt bei dem Film, diese Formel bigger is better. Nee, sorry, bei dem Film nicht.
Ja, bei dem Film
ich habe hier ein Zitat aus einer anderen Filmkritik, das finde ich sehr passend. Und zwar wurde da die opferlose Gewalt kritisiert. Es fühlt sich nicht so an, als ob da jemand stirbt, obwohl der halbe Planet eingeäschert wird.
Steht ja, da. Der Hund hat gefehlt.
Ja.
Also ich finde auch, es fehlt dem Film völlig an Identifikationsfiguren, an tragenden Schauspielern.
Ja, voll, du nimmst es ja, das ist ja auch, es wird ja immer versucht, künstlich zu erzeugen. Ich sage ja, dieser eine Chef da, dieser Asiate von der Mondbasis, als der dann da im Prinzip, wenn diese Mondbasis ja auch platt gemacht wird von den Aliens, relativ zu Anfang auch gleich, dass seine Tochter dann da jetzt auch noch irgendwie mit involviert sein soll und dass jetzt auch der Zuschauer irgendwie so ein bisschen tragisch rüberkriegt. Aber ich muss sagen, die sind mir beide egal.
Ja, total.
Die sind mir beide auch ziemlich
Hemsworth
egal.
Egal. Der hat zwar ein paar coole Sprüche gebracht, aber diese Beziehung zwischen dem Hemsworth und dem Sohn von Will Smith, oh, das war mir so egal.
Ja, ey, mir aber auch. Das waren so nichtssagende Charaktere. Die waren einfach nur da, damit der Film überhaupt einfach nur noch... Hat kein CGI.
Aber es war ein cooler Spruch mit dem, wo der in das Schiff gestiegen ist und dann der seinen Kumpel da fragte, willst du nicht fliegen? Nein, ich will ballern. Das fand ich sehr geil.
Ich könnte mich auch noch stundenlang über diese Mini-Story rund um diese Militärs da auslassen, wie bescheuert ich die fand, aber ja, die will ich jetzt nicht. Will jetzt keine Kalorien dafür aufwenden.
Dann lieber irgend so ein dahergelaufener, recycelnder Fernsehtechniker.
Also auch wenn wir festgestellt haben...
Das war wenigstens eine Figur, war auch geil.
Voll.
Ja. Und auch nicht so ein Militärheld.
Die emotionale Gewalt vom ersten hat dem zweiten völlig gefehlt, leider. Und man kann über Will Smith sagen, was man will, und auch wenn seine...
After Earth scheiße war.
Und auch wenn seine Figur in Independence Day 1 ja eigentlich nutzlos war, wie wir festgestellt haben, der Typ ist halt einfach mega charismatisch. Der bleibt einfach im Kopf.
Das Ding ist, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, was für ein Film es mit ihm geworden wäre, weil er ja auch die Latte so hochgelegt hat, dass er auch gesagt hat, er findet Drehbuch
scheiße. Und so ein Will Smith fehlt dem Neuen völlig. Der Hemsworth, ich vergesse den Vornamen immer,
Liam Hemsworth. Liam heißt der degenerierte kleine Bruder, den keiner sehen möchte.
Der
ich mag den auch, aber den will halt irgendwie keiner sehen.
das ist halt einfach so ein hirnloser Schönling. Also der sieht halt gut aus, aber mehr ist nicht. Also der ist für mich völlig farblos.
Ja.
Das ist so, das ist...
Das war der in Hunger Games schon, der ist wirklich farblos.
Also ich hab den fünf... Also wenn ich den sehe, dann denke ich, ja, attraktiver Mann. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich sagen, ja.
Hast du diesen...
Aber fünf Minuten, nachdem ich den gesehen habe, habe ich ihn wieder vergessen.
Diesen ach, wie hieß denn dieser Spionfilm mit ihm, Gary Oldman und Harrison Ford auch, der...
Der als Spion oder
so? Nee, nein. Der hatte ja eine Oscar-Nominierung.
Ja, ja.
Aber der war es nicht.
Ich hab den nie gesehen.
Der war es nicht. Ja, wo es um diese App oder Handyhersteller da irgendwie geht. Ich habe mir den, ja. Der kam im Free TV, da habe ich mir den angeguckt. Und da muss ich auch sagen, da fand ich ihn nicht schlecht.
Hemsworth.
Ja. Aber der ist halt auch so, dieser ganze Film und seine Performance auch so, ist immer so bei ihm. So in T minus einem Tag ist das weg.
Mhm.
Und du erinnerst dich nicht mehr dran.
Der Film hat, weil ich jetzt mal über Bimbis sprechen möchte, Geld.
Mhm.
Wir haben da in der letzten Folge kurz drüber gesprochen. Der Independence Day 1 hat rund 80 Millionen US-Dollar gekostet.
Mhm.
Der neue war, obwohl wir heute CGI, Computertechnik 250. Und so weiter haben, über 200.
Oh, das
war rund, ja, über 200 Millionen fucking US-Dollar.
Meine
Güte. Also dreimal so viel ungefähr.
Tja, siehst du, Till Schweiger, auch wenn man mehr Kohle kriegt, wird da kein besserer Film draus.
Nee, also jetzt, ihr mal, weil ihr seid ja auch ein bisschen Film-Insider, weil ihr auch beruflich damit zu tun habt. Wieso ist der so teuer? Wieso ist der dreimal so teuer wie der Film in den 90ern?
Naja, das fängt erstmal schon mal an, dass die Gagen mittlerweile deutlich anders, gerade von den Schauspielern, anders aussehen als in den 90ern. Also du kannst dich jetzt, sagen wir mal, Will Smith, der damit 75 Millionen verlangt hat für die beiden Filme, was ja nicht unrealistisch ist, siehe Johnny Depp in Fluch der Karibik mit 95 Millionen.
Ja, aber trotzdem, das Krasse ist
halt so. Aber stell dich mal, du hättest dich mal in den 90ern hinstellen sollen und sagen, ja, ich hätte aber gern 70 Millionen für die zwei Filme, die hätten gelacht und dich rausgeschmissen und da hättest du egal wer sein können.
Ja, und das ist halt auch total krass, einfach so diese Verhältnisse. Früher galtst du als A-Sternchen-Promi, wirklich die Creme de la Creme, wenn du 20 Millionen pro Film verlangt hast. Und da war ja damals so die Grenze, dass wirklich gesagt hat, wer diese 20 Millionen Marke geknackt hat, der ist jetzt wirklich A-Promi, VIP, vor dem Herrn, geht gar nichts weiter. Und diese Grenze ist so, vor ein paar Jahren ist die so mega verschwunden einfach nur, dass dann irgendwie nur noch die Megastars halt wirklich, was für Millionenbeträge für beschissene Genrefilme dann, Genrefilme nicht mal, das sind ja keine Genrefilme, das sind ja nur so Franchise-Kacke eigentlich nur noch. Dafür verlangen können, das ist utopisch.
Also aber damit
das,
geht's schon mal
ich
hab, los.
Ich habe auch mal gelesen, dass es auch, was CGI angeht, auch so ein Kippfaktor.
CGI ist zum Teil deutlich teurer als
genau, der ist nämlich mittlerweile, CGI war früher ja so die billige...
Ich glaube, das hat man gerade nicht ganz verstanden. Was meinst du gerade, Tobi?
Ich sagte, CGI ist, je nachdem wie man es macht, deutlich teurer als mit Props zu arbeiten.
Mit Props, also mit Modellen zum Beispiel. Zu arbeiten,
ist das so?
Ja.
Das sag ich ist ja viel billiger, es ist viel billiger, ein weißes Haus aus Gips zu bauen und in die Luft zu sprengen, als ein weißes Haus zu animieren.
Das stimmt, weil da sitzen dann 20, 30 Leute wochenlang dran, um das zu machen am Rechner.
Genau.
Und du musst den Lohn dieser Menschen zahlen.
Und das Ding ist aber auch dann zum Beispiel, es gab, wie gesagt, früher war CGI ja so der letzte Ausweg, wenn halt irgendwas überhaupt an Effekten nicht ging. Siehe zum Beispiel Terminator, einen Arnold Schwarzenegger dort irgendwie hin seppen zu lassen oder halt so eine geilen Effekte wie halt im zweiten Terminator, wenn sich der T-1000 dann durch die Gitterstäbe da durchglibbert, da war das halt nötig. Na klar, aber es war damals tatsächlich noch nicht im Vergleich, war es günstiger, wirklich Modelle zu nehmen als CGI.
Das ist heute noch günstiger.
Aber es ist gekippt, weil die Menge an CGI, die genutzt wird, unfassbar groß ist, weil es hat so, CGI hat so dieses IKEA-Prinzip. Es sieht alles im Einzelnen, wenn du möchtest, billig aus. Im Großen zusammengerechnet bezahlst du aber eigentlich mehr.
Geiler Vergleich.
Ja, es ist wirklich so jeder kennt das doch. Du willst zu Ikea und du denkst, oh geil, das ist mega günstig und ich kaufe mir jetzt ein Sofa hier irgendwie für 120 Tacken. Ja, aber irgendwie der Bezug dazu, das Bett extra dazu, die Schonbezüge für die Kissen dann noch extra dazu, dann auch so eine Scheiße, dass sie ihre eigenen Fassungen für Lampen haben und sowas. Im Prinzip bist du bei Ikea immer teurer, weil es immer wieder Schnick und Scheiße
gibt. Genauso funktioniert bei CGI nämlich auch. Also du hast ja, der Gedanke ist, natürlich, wir machen es am Computer, das ist einfacher als so ein Ding zu bauen.
Wir machen es am Computer, weil
es einfacher ist, als die Dinger zu bauen. Aber du hast dann halt eben die ganzen Animateure, die da sitzen, das animieren. Du musst das komplett durch Storyboarding, gut, das musst du bei den Modellen auch.
Und dann kommt aber die ganze technische Seite hinzu, ne? Du brauchst Server, du brauchst die Rechner, du brauchst die Platten, du brauchst die Speicherkapazität, du brauchst die Rechenleistung, etc., etc. Das wird ja, das muss alles angemietet werden, oder halt ein Studio komplett gemietet werden, wo das macht, und das kostet irrsinnig viel
Geld. Du brauchst ein Gebäude dafür. Ja. Also ich habe vor kurzem erfahren zum Beispiel, dass für die Herr der Ringe Filme eine ganze Infrastruktur gebaut wurde. Da wurde irgendwo am Arsch der Heide in Neuseeland wirklich ein kleines Dorf gebaut, wo Menschen nur für diesen Film gearbeitet haben. Ich möchte dazu nur einen Satz sagen, und zwar, das ist vielen Menschen, die sich beruflich nicht mit Film beschäftigen, nicht klar, dass das Teuerste am Film, das haben wir auch schon angerissen, einfach nur total stumpf die Gehälter sind, die Löhne für die Leute. Und ich rede jetzt nicht von Will Smith, der 300 Millionen Euro für Koks-Partys in Hollywood und bei Scientology als Gage kriegt, sondern guckt euch mal die Credits an, den Abspann.
Wie viele Leute da davon
verdient dafür Geld. Da machen hunderte Leute mit teilweise, die du mehrere Monate bei so großen Projekten bezahlen musst.
Ja, da rechnet sich schnell
zu. Noch dazu die ganze Marketing-Maschinerie, die dahinter steckt.
Man das ja ist,
auch mal sagt, ja, sag mal, hier das, Film
kostet du musst, 80 du musst
Millionen, musst du ungefähr nochmal 80 Millionen fürs Marketing.
Also guckt euch mal den Abspann von der Hobbit an. Ja. Ey, der geht gefühlt eine halbe Stunde.
Ja, ist beim Hobbit, jetzt hier von wegen, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das mit der Rechenleistung ist. Im ersten Hobbit, als er auf Smaug trifft, wo Smaug noch scheinbar schläft, da versteckt sich Bilbo dort irgendwie so hinter ihm und man sieht im Hintergrund so den Drachen atmen. Hm. Allein dieses Bild, der atmende Drache, hat eine Woche gebraucht, nur um zu rendern. Wow. Also um den Film zu, um dieses Bild zu erstellen. Hm. Also ein Ladebalken. Mhm. Dieser Ladebalken ging eine Woche.
Alter.
Und da kann man sich ja vorstellen, wie viel Rechenleistung man braucht, um das den fliegen zu lassen.
Ja, das ist ja auch für Avatar, ne? James Cameron hat ja Avatar den gesamten Film fast ein Jahr lang rendern lassen.
Ja.
Okay, Leute, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit.
Okay.
Weil wir zum Pizza-Essen verabredet sind. Ja, es ist so, sorry.
Wir haben ja auch Leben, liebe Leute.
Aber wir möchten ja auch Mehrwert unseren Hörern bieten und ich möchte es schon gerne schaffen, noch ein paar Hörerfeedbacks vorzulesen. Mhm. Jetzt nur noch ganz kurz ein paar lustige Sachen und interessante Sachen über Roland Emmerich. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Roland Emmerich Sucks Ass. Die hat was glaubt ihr, wie viele Leute sind in dieser Gruppe?
60.000.
Eine Person.
Scheiße,
echt? Die Beschreibung.
Das ist deine Gruppe, oder?
Nee, die habe ich gefunden. Die Beschreibung: This group is a chance for those who have witnessed the crime against humanity known as Roland Emmerich. His films are 10 pounds of poop in a 5-pound bag. So, dann geht's weiter. Es wird noch schlimmer. Es gibt eine Gruppe, die heißt Roland Emmerich, We Want Our Money Back. Die hat 50 Mitglieder. Und die Gruppenbeschreibung.
Ich kann das nicht vorlesen.
Entschuldigung. Es ist nämlich auch echt makaber. Und zwar 2012, also sein Film, was worse than cancer.
Oh.
Mein Film war schlimmer als Krebs. This is for all of us who got ripped off by Roland Emmerich. Join and declare our everlasting hatred for this piece of shit movie. Also er polarisiert.
Ja. Zumindest er wurde bei mindestens 51 Leuten.
Ja.
Er wurde
die
geboren.
Die ihren Hass nicht anders können. Ja. Ach, ein Glück gibt's Internet, da kann jeder Idiot seine Meinung.
Wir gründen eine Facebook-Gruppe.
Ja.
Roland Emmerich wurde geboren 1955 in Stuttgart im Schwabeländle. Ich habe aufgewachsen in Sindelfingen. Er studierte in München an der Hochschule für Film und Fernsehen und das war sein erstes großes Ding, sein Abschlussfilm, der hieß das Archenor-Prinzip. Normalerweise...
Das ist aber gut.
Kennst du den?
Hab ja. Ich gesehen. Ja, das ist, war tatsächlich mal auf dem Festival mal gesehen.
Also,
ich fand den gar nicht schlecht, tatsächlich, cool. Muss ich sagen.
Normalerweise haben damals solche Filme ein Budget gehabt von 20.000 D-Mark. Roland Emmerich hat Folgendes gemacht, er hat unglaublich viele Sponsoren und Fremdfinanziers aufgetan, also dafür scheint er echt ein Talent zu haben und sein Film hat einfach mal eine fucking Million D-Mark gekostet damals. Ein Abschlussstudentenfilm.
Wahnsinn. Und unser hat 1500 gekostet.
Oh, meiner 400.
Achso, stimmt, ihr seid ja Filmstudenten, ehemalig, also Absolventen. Ja. Wie viel hat er gekostet?
1500 hat unser gekostet.
Oh, das ist ja schon fast Independence Day.
Ja, ey, das war richtig viel, Mann.
Wir hatten aufgrund des Themas, wollte uns keiner sponsern. Deswegen haben wir wirklich nur die 400 Euro, die uns gestellt wurden, halt wirklich, ey, ich habe jeden Cent 6-mal ausgequetscht, Alter. Ich habe auch nur die Buchführung gemacht, das war furchtbar.
Und ich habe von der Süddeutschen der Zeitung was Interessantes gefunden. Und zwar, Roland Emmerich kritisiert da in einem Interview, dass die Branche nur noch aus Computereffekten besteht.
Roland Emmerich kritisiert das. Roland Emmerich kritisiert das.
Ich zitiere mal kurz. Da steht, irgendwann könnte es dazu kommen, dass die Leute gar nicht mehr ins Kino gehen wollen, weil die Filme so unübersichtlich sind. Dann werden die richtigen Geschichten nur noch im Fernsehen erzählt. Und wenn die Computerspiele noch ausgefeilter werden, ersetzen die bald, was wir heute in Blockbuster
machen. Ja, stimmt. Was war ja Emmerich ja auch der Meister des Minimalismus.
Ist, ne? Also macht er das jetzt mit Absicht? Ist das so ein bisschen selbstironisch?
Ja, das kann ja sein, dass das wirklich seine Meinung ist. Aber Geld verdient er nun mal mit 2012.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Weißt du, er kritisiert. Ja.
Ey, ganz ehrlich, wie viele Leute haben Anonymous gesehen?
Ja.
Er kritisiert etwas an der Filmbranche völlig zu Recht.
Mhm. Oder Stonewall. Für Stonewall ist er sogar noch ganz hart kritisiert worden. Aber Stonewall ein echt guter Film geworden.
Ja, und da hat er es mal klein versucht. Kein Mensch kennt die, aber guck dir die Verkaufszahlen von Independence Day an.
Also er kritisiert das völlig zu Recht, ist aber selbst einer der heftigsten Typen überhaupt. Das ist so, wie wenn die Aliens, die ihre Kamikaze-Scheibe auf die Erde schmeißen, ein Interview geben und in der Süddeutschen sagen, dass sie es nicht gut finden, dass so viele Menschen die Umwelt zerstören.
Das ist, wo nimmst du sowas her, Fred?
Ich bin einfach.
Das denkst du beim Kacken nur aus, ey.
Ja, was meinst du, wie der Titel dieses Podcasts zustande gekommen ist?
Der Podcast.
So, wir kommen jetzt tatsächlich zum Hörerfeedback. Wir schließen Independence Day jetzt ab.
Warte, müssen wir das noch ganz kurz.
Das war cool.
Ja, ich weiß, mach ich mit zwei Fingern nur.
Alle, die das nicht hören wollen, können jetzt abschalten, aber bleibt dran, denn ich finde das wahnsinnig cool. Mir macht es immer Spaß, Hörerfeedback auch zu hören und zu lesen, und ich möchte, dass Tobi, du den ersten vorliest. Ich will nicht mal alles lesen. Ich kipp mal den Monitor. Schau mal.
Wie lange da?
Das ist unser erst. Das ist, les mal einfach vor.
Komplett?
Ja, Sarah hat uns eine längere Mail geschrieben.
Lieber Fred, ich finde den Podcast ganz fantastisch. Ich höre euch meistens, wenn ich Daten in eine Excel-Tabelle einpflege. Ganz besonders toll finde ich, dass ihr, neben den vielen Witzen, auch absolut ernst an die Sache rangeht, egal wie lustig es ist und egal wie abgefahren das Thema. Das fesselt. Bei der Watchmen-Folge zum Beispiel hat meine Kollegin mich wohl angeblich dreimal gefragt, ob wir jetzt Mittag machen wollen, bis sie aufgrund fehlender Reaktionen gegangen ist. Dann habe ich noch gut 20 Minuten gebraucht, um zu merken, dass alle Kollegen beim Mittagessen waren.
Komm mal machen.
Wünscht sich eine Cosplay-Folge?
Ja, sie hat mir Vorschläge gemacht. Sie möchte eine Cosplay-Folge.
Oh, Scott Pilgrim?
Toll, Frau. Sie möchte, dass wir über Scott Pilgrim reden. Sie möchte, dass wir über Wolkig mit Aussicht aus Fleischbällchen reden.
Oh, den muss ich dann nochmal sehen, weil vielleicht beim ersten Mal gucken, scheiße.
Echt?
Und sie möchte? Ja, ich hatte beim Anfang echt so...
Max Welter oder keinen Film, aber den nicht?
sie möchte, dass wir eine Folge über... Weil sie die Fantheorien immer toll findet. Sie möchte, dass wir eine Folge allgemein über Fantheorien machen. Finde ich auch nicht ganz unspannend.
Ja.
Wir nehmen das mit in unsere Ideenkiste. Schreibt uns gerne immer weiter Ideen. Rob hat geschrieben, Moin, bin über euren Podcast gestolpert und habe gerade erst Math of Thrones gehört. Ihr habt es echt geschafft, dass ich die Serie doch noch weiterschaue. Ansonsten Kudos für die Ukulele-Parts. Bleiben echt extrem im Kopf hängen. Man summt, du magst es kaum glauben, ab der dritten Folge schon die Melodie mit.
Geil.
Kudos? Kudos, ja, musste ich auch googeln. Das heißt so viel wie... Ehre, euch Ehre.
Ach so, cool, ja. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch Rob genannt. He?
Eduard hat mir geschrieben, über unsere E-Sport-Folge ist er zu uns gekommen und er hat mir nur ganz kurz und trocken geschrieben, ich kann leider nicht anders als jedes Mal Kack und Sack zu lesen.
Danke, dass er das als Kommentar uns noch gesagt hat.
Das ist cool.
Lüno hat uns nicht direkt angeschrieben, aber der hat uns bei iTunes rezensiert und zwar... hat er geschrieben, ich bin ein geplagtes Berufsverkehrsopfer. Dank der Kack- und Sachgeschichten habe ich immer seltener das Bedürfnis, die Fahrer der anderen Autos anzubrüllen. Eine Folge reicht.
Ich sag schon, unsere Folge ist so das Schimpfrohr des Kastenbüromenschs.
Eine Folge reicht genau für meine Tagesstrecke, also brauche ich mehr Folgen.
Alles klar.
Ja, dann hast du ja dann damit und schön weiterhören, denn englische Woche, da kannst du fast jeden Tag hören.
Lüno, vielen Dank fürs Hören, bleib weiter dran. Wir haben auf unserer Webseite einen Link zu Patreon. Bei Patreon kann man uns tatsächlich Geld spenden in so einer Art monatlichem Abo. Also da geht es um Kleinbeträge, 1, 2, 3 Euro oder so. Wir sind ein nicht kommerzielles Projekt, das muss man ganz klar mal sagen. Wir sind kostenlos, komplett, wir machen das aus Spaß. Aber
wir sind wie Deichkind, ein Quatsch-Konglomerat.
Das ist hier, also jeder kann, der möchte, uns Geld geben, wenn ihr diesen Podcast cool findet. Das ist auch mittlerweile üblich, das machen tatsächlich fast alle Podcasts und wir auch. spende uns einfach irgendwie Geld und dann können wir unsere Jobs kündigen und dann können wir mehr Folgen machen.
Ja, oder so ist das. Oder wir bezahlen dann das Bier, das wir mal trinken, während wir reden.
Das ist tatsächlich die erste Folge heute, wo wir kein Bier trinken.
Ja, ja. Deswegen sind wir auch so verhasst drauf.
Ja, genau, deswegen sind wir so wütend. Ja.
Scheiße. Nee, ernsthaft, also...
Aber ja, gestern schon mit Bier hart recherchiert. Also.
Tanja hat mir geschrieben, ich wollte wegen eurer SpongeBob-Folge euch schreiben.
Ja, danke. Schön, dass du es gemacht hast.
Wir haben uns darüber unterhalten. Chum Bucket, das Restaurant von Plankton. Mhm. Und dann waren wir irgendwie so ein bisschen irritiert, weil du meintest, Richard, du kennst das aus irgendwelchen Restaurants in Kanada. Chum Bucket ist der Fischabfall.
Ja, genau. Der Abfalleimer halt so irgendwie. Und
ja, ist
halt
Chum
Bucket im Meeresduktus dann Chum Bucket halt extra der Eimer halt für die Fischabfälle.
Und damals habe ich dann insistiert, weil weil Chum auf Englisch als Kumpel übersetzt werden kann. Dann wussten wir nicht genau, wie es ist, haben unsere Hörer aufgerufen und Tanja hat das erklärt. Wir hatten beide recht tatsächlich.
Oh, okay.
Ich wollte euch wegen SpongeBob genau schreiben. Chum heißt tatsächlich Kumpel und auch Köder. Also in dem Ködersinn sollte Chum Bucket schon theoretisch für Fische attraktiv sein. Also ist ein Kumpel für Fische. Aber für Menschen ist Chum natürlich etwas eklig. Kann man, glaube ich, als Metawitz interpretieren, da die Fische in SpongeBobs Welt etwas mehr erwarten als normales Fischbait, also ein Fischköder, da sie eher Menschen sind.
Das ist ja clever.
Intelligent, ne?
Ich habe auch neulich eine geile Frage gelesen, halt auch zu dem SpongeBob-Thema. Woraus ist das Krabby Patty gemacht? Aber das ist was für die nächste Folge.
Du nimmst mir die besten Themen schon vorweg.
Nein, ich teaser nur an.
Leute, freut euch auf die SpongeBob-Folge. Die wird genial. Die wird vermutlich am Sonntag veröffentlicht. Bleibt da aber, wie schon am Anfang gesagt, bei Facebook mal dran, denn wir machen noch eine kleine Verlosung. Gut, das war's zum Hörerfeedback. Ein kurzes Dankeschön noch an Ralf Stockmann, der hat uns eine ausführliche Kritik geschrieben. Der ist selbst auch Podcast-Profi und hat uns ein bisschen konstruktive Kritik gegeben. Hat viel Cooles geschrieben, hat auch ein paar Sachen kritisiert, die wir gerne aufnehmen, zum Beispiel die Tonqualität. Manchmal sprechen wir so ein bisschen am Mikro vorbei. Das liegt daran, dass wir mit einem Zoom H2 aufnehmen, das in der Mitte, also mit einem Mikro, das rundum Surround aufnimmt.
Ja, ich muss immer sehr nah an Tobi sitzen.
Und das ist warm. Was einerseits cool ist, weil wir dadurch so ein Raumgefühl haben. Also man hört wirklich den Raum, in dem wir sitzen. Und wenn du so den Kopf bewegst und irgendwie zur Seite sprichst, dann hörst du, dass ich gerade vom Mikro weg spreche. Ich persönlich finde das cool und spannend, wenn ich sowas höre. Hat den Nachteil, dass man manchmal eben irgendwie aus Versehen am Mikro vorbeisprechen kann und dann ist es nicht so verständlich. Kann man jetzt nichts machen.
Neue Mikros kaufen.
Ja, es ist in Planung, dass wir hier das Studio ein bisschen ausbauen, dass wir neue Mikros...
Das Studio, du meinst dein Wohnzimmer.
Mein Schreibtisch. es ist in Planung, dass die Soundqualität auf jeden Fall verbessert wird. Dafür brauchen wir im Moment aber Geld.
Das kann man so zusammenfassen.
Auch hier wieder der Wink für unseren Patreon-Account.
Das war ein Wink mit dem Zaun, ne?
Ja. Schickt uns Geld. gut, alles klar. Dann sind wir am Ende dieser Folge, Leute. Wie fandet ihr es?
Die Folge jetzt?
Oder den ja. Film?
Nee, wie fandet ihr die Folge? Ich glaube, wie wir den Film finden, haben wir jetzt bestimmt in über einer Stunde gut erklärt.
Wie fandet ihr die Folge?
Das war mal schön, nur zu hassen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und das bestärkt mich nur eigentlich in meinem Anliegen, dass wir nochmal ein Thema machen zu Dingen, die Welt nicht braucht.
Zum Beispiel diesen Podcast.
Ja. Ich für dich selber.
Liebe Hörer, hat es euch Spaß gemacht, uns beim Abhassen über Independence Day zuzuhören? Schreibt uns gerne, waren wir zu negativ, waren wir zu kritisch? Wir sind ja auch gerne kritisch. Schreibt uns gerne über Facebook, über Twitter, über E-Mail, über unsere Webseite. Folgt uns in den sozialen Medien, Hashtag Kack und Sach. Mhm. Und ganz wichtig, gebt uns eine iTunes-Rezension. Hört uns mit iTunes und da gibt es die Möglichkeit, einen kurzen Text zu uns zu schreiben, 5-Sterne-Bewertung und ganz kurz, was ihr von uns haltet. Macht das bitte, das hilft uns tatsächlich weiter in den iTunes-Charts.
Ja. Schreibt uns doch auch mal, in welcher Situation ihr den Podcast hört, weil ich finde das immer ganz interessant, auch tatsächlich zu hören. Mhm. Aber sind die Leute hingekommen, dazugekommen? Und in welchen Situationen hören die das?
Ja.
Weil
ich glaube,
viele hören tatsächlich das, so ein typischer Podcast am Arbeitsplatzhörer, wenn
ja.
Wenn man stumpfe
Arbeit
macht. Wenn ich zu Hause sitze und wirklich gerade irgendwie Homeoffice habe, dann höre ich einen Podcast. Mhm. So, das ist mein Radioersatz, weil ich keinen Bock mehr habe auf Radio.
Bahn, beim Autofahren, spazieren gehen, Pokémon fangen, Sport machen. Ich höre eigentlich fast immer Podcasts. Außer wenn ich mit Menschen reden muss.
Außer wenn du auf dem Pod bist, ne?
Außer wenn du einen aufnimmst gerade.
Ja.
Selbst, ja, das wäre natürlich geil. Das wäre super cool, wenn Fred einen Podcast aufnehmen könnte und gleichzeitig einen hören könnte. Und
sie das mache ich in diesem Moment.
Deswegen hat er noch Kopfhörer auf.
Das mache ich in diesem Moment gerade.
Nein.
Ich wollte sagen, ich höre...
Dann können wir jetzt mal einen Deckel drauf machen, ich will Pizza.
Ja, wir gehen jetzt Pizza essen.
Ja, alles klar. Also,
buongiorno.
Also, Leute.
Nee, das heißt gar nicht. Tschüss.
Verdammt.
Arrivederci. Bis zum nächsten Mal.
Bon voyage.
Bis zum Ende der Woche. SpongeBob und Tobi, Richard und Fred sagen...
Tschüss.
Adios. Ciao. Stört es euch, wenn ich in Jogginghose in die Pizzeria gehe?
Ach, ganz ehrlich,
wir gehen für Beste.
Ja, Tobi sei schon. Wir gehen doch ins Ritz, Mann. Mal dir die Beine schwarz an, das wird es weniger schlimm.